Hallo und willkommen hier in der Folge Nummer 241 vom Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich bin heute nicht allein, denn ich bilde zusammen mit der lieben Merle dein unerreichtes Expertenduo, was so die schwimmerischen Highlights aus deutscher Sicht anbelangt. Und ich sage Hallo Merle.
Hallihallo, long time no see, sage ich da.
Ja, es ist eine ganze Weile her, aber du siehst frisch und erholt aus, so wie immer.
Ich schlag mich durch, ich tue so, aber der Sommer ist schon auch manchmal ganz schön hart.
Ja, fake it till you make it. Aber wir haben das letzte schwimmerische Highlight vor der Brust und jetzt habe ich so vollmundig angekündigt, das unerreichte Expertenduo, wenn es um den deutschen Schwimmsport geht. Wir waren uns aber gerade schon beide ein bisschen einig, dass wir durchaus schon vorbereiteter in so Vorschau-Sendungen gegangen sind. Das macht es im Zweifel nur etwas unterhaltsamer und ich möchte vorweg sagen, das ist nicht alleine unsere Schuld, denn falls irgendjemand zuhört, der Einfluss nehmen kann, es wäre einfach ganz zauberhaft, wenn 3 Tage vor Wettkampfstart Meldelisten vorliegen. Das macht irgendwie das Leben als Berichterstatter einfacher. Ja, gut, haben wir auch gemeckert am Anfang vorneweg. Aber wir werden uns hier so durchschlagen und durchschlawinern und zwar auf die 7 Tage volles Wettkampfprogramm Richtung Europameisterschaft. Wie viel Zeit hast du mitgebracht?
Eigentlich unendlich bis Montagmorgen, 9 Uhr geht's los mit den Vorläufen.
Sehr gut. Wir haben Zeit, um die kompletten 36 Aktiven, sind das jetzt, glaube ich, im DSV-Team, komplett zu besprechen. Aber bevor wir vorausschauen ins Becken, lass uns einen Blick zurückwerfen. Das haben wir letztes Jahr bei der WM in Singapur schon tun können und tun müssen. Und ich glaube, ähnlich dringlich ist es auch in diesem Jahr, denn der Blick in die Seine oder auch ins Aquatic Center in Paris, ja, legt die Messlatte ziemlich hoch für die Beckenschwimmer. Da war schon viel, viel Positives zu sehen. Konntest du das ein bisschen verfolgen?
Ich habe auf jeden Fall alle Rennen gesehen und muss sagen, mit 3 Medaillen haben wir natürlich sehr gut angefangen. Also wir nehmen das ja jetzt am Donnerstagabend auf, also nach den 5 und 10 Kilometern. Wer weiß, was da morgen noch im Knockout-Sprint passiert. Ja, das stimmt auf jeden Fall sehr, sehr optimistisch. Und ich meine, gut, klar, Flo ist jetzt dann einer von denjenigen, der nicht noch mit ins Becken geht. Aber ja, ich glaube, die Medaillenlust ist geweckt im deutschen Team und das kann gerne so weitergehen.
Absolut, denn auch die Wasserspringer und die Synchronschwimmer, Schwimmerinnen haben schon Edelmetall aus dem Becken gefischt. Also es scheint den deutschen Farben sehr hold zu sein, was sich dort in Paris abspielt. Und ich bin tief beeindruckt von dem, was Flo dort im Freiwasser macht und absolviert. Also ich habe auch beide Rennen tatsächlich ein bisschen aus dem Augenwinkel auf dem 3. Screen verfolgen können. Das, also es hebt Schwimmen für mich auf ein völlig neues Level. Also ich bin fast ein bisschen sprachlos, wenn ich das beschreiben möchte, gerade wenn man sieht, wie Flo vorneweg in beiden Rennen eigentlich Führungsarbeit macht und das sieht so effizient und elegant aus und alle anderen dahinter mühen sich einen ab, um dran zu bleiben. Das ist, ich würde da fast das Wort inspirierend schon benutzen. Ja, das ist, also, wenn ihr ein Vorbild braucht fürs Schwimmen, ich glaube, Flo ist da ein sehr, sehr gutes.
Da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich finde inspirierend ein sehr schönes Wort dafür.
Dann schauen wir doch mal, inwiefern die Beckenleute dort mithalten können. Auch Olli nicht zu vergessen mit seiner Bronzemedaille fällt immer doch tragischerweise hinten runter und jedes Mal bemühe ich mich, das noch ins rechte Licht zu rücken. Aber ich zumindest in meinen Vorschauen werde ein bisschen auf Olli blicken. Was erwartet uns in den Beckenwettbewerben? Lass uns kurz zu den Fakten kommen. Es sind 36 Aktive, 22 Männer, 14 Frauen haben sich auf den Weg in die französische Hauptstadt gemacht und die Männer werden ihrerseits 48 Starts absolvieren, die Frauen ihrerseits 33, macht in der Summe 81 Einzelstarts plus 3, 6, 9 Staffelstarts, ne? Es gibt ja irgendwie in jeder Fasson eine Mixstaffel. Ja, so dass es reichlich zu berichten gibt. Da wird die Tastatur ordentlich klappern, Merle. Bist du vorbereitet?
Ich hoffe doch. Ich meine, das nehme ich heute auf jeden Fall als passende Einstimmung. Aber ich glaube, man hangelt sich dann so ein bisschen von Vorlauf zu Finale und dann am nächsten Tag geht's von vorne wieder los. Und ja, aber ich freue mich drauf. Ich glaube, auch das ganze bisherige Jahr, die Saison, der Quali-Zeitraum hat auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht, auch gerade im Blick auf das deutsche Team, dass da einige hoffentlich gute Leistungen und Medaillen noch bei rumkommen können und vielleicht auch die ein oder andere Überraschung.
Extrem, denn ich finde auch, was ich spannend finde bei so einem Wettkampf, der über 7 Tage geht, ist so auch die Dynamik mitzuverfolgen, was so vom ersten bis zum letzten Tag passiert, ob Sportler ihre Form behalten, ob sie sich berappeln, ob sie irgendwann den Hammer der Belastung spüren. Und da sind durchaus auch so ein paar Sachen dabei, wo ich denke, das könnte sehr, sehr interessant werden. Das denken aber nicht nur wir uns, sondern auch die Öffentlich-Rechtlichen haben ihr Interesse am Schwimmsport entdeckt und so werden ARD und ZDF live übertragen. 9.30 Uhr die Vorläufe, 18.30 Uhr die Finals. Ich kann nur sagen, schaltet ein, je mehr Einschaltquote, desto häufiger wird das Schwimmen auch dort stattfinden. So, was machen wir jetzt hier in den kommenden Tagen? Wir machen eine Vorhersage. Wir haben uns vorher mal so kurz abgesprochen ein bisschen, was für uns die spannendsten, interessantesten Rennen sind. Da kannst du ja vielleicht auch gleich mit einsteigen, was so deine Kriterien waren beim Auswählen. Ich habe tatsächlich in der Mangelung der Meldelisten ein wenig geschaut, was so aus deutscher Sicht interessant werden könnte oder sehr, sehr viel Potenzial birgt. Und wir haben uns dann auch noch hingesetzt und wilde Medaillenvorhersagen getroffen und werden uns da auch ein bisschen darüber unterhalten. Ich glaube, wir sind uns einig, 81 Starts werden wir jetzt nicht in der Gänze besprechen, aber wir werden versuchen, möglichst viel einmal abzugrasen. Merle, wie war denn deine Vorbereitung bis hierhin oder was hast du als Kriterium genommen?
Ja, ich habe ja von dir quasi eine Liste bekommen mit den Rennen, die du gerne diskutieren wollen würdest und habe dann für mich nochmal überlegt, welche für mich hinzukommen würden, aber auch tatsächlich so ein bisschen auf innerdeutsche Konkurrenz zu blicken. Einfach weil wir dieses System haben mit, wir haben bis zu 4 Personen, die Vorläufe schwimmen, nur 2 davon können überhaupt ins Halbfinale vorstoßen und da gibt es definitiv einige Strecken, sowohl bei den Mädels als auch bei den Jungs, wo ja sich der Vorlauf schon so ein bisschen zu einem kleinen Finale, glaube ich, entwickeln wird und da einfach schon extrem starke Leistungen in den Vorläufen abgerufen werden müssen, um sich dann jeweils für die nächste Runde zu qualifizieren. Ja, ich glaube, da hatte ich zum Beispiel die 100 Grau der Mädels genannt.
Die hattest du genannt, ja.
Die hatte ich genannt, okay. Ja. Auch einfach eins der Rennen, was mir von den deutschen Meisterschaften im April noch sehr im Kopf geblieben ist, dass wir da wirklich 4 Mädels haben, eigentlich sogar 5, die fast die Norm geschafft haben, die auf jeden Fall auf einem sehr, sehr hochklassigen, aber auch sehr gleichen Niveau schwimmen. Und da, glaube ich, eine sehr spannende Vorauswahl sozusagen im Vorlauf getroffen werden wird, die natürlich dann auch wiederum für die Staffeln Auswirkungen hat. Und ja, das ist, glaube ich, für mich eins der Rennen, auf das ich mich auf jeden Fall am meisten freue. Und natürlich auch vielleicht dazu noch der Bonus, dass die Weltrekordhalterin Marit Steenbergen auch mit von der Partie sein wird.
Das ist natürlich in der Tat eine spannende Referenz dann gerade Richtung deutsche Eliteathletinnen und Richtung deutsche Eliteathletin, wie man da so gegen die Weltrekordhalterin abschneidet, die ja hier auch ihren Höhepunkt haben wird. Dann nehme ich doch mal mit. Du hast gesagt, 4 Sportlerinnen werden am Start sein. Das sind Juliana Bokschka, Linda Roth, Nicole Meyer und Nina Holt. Welche der beiden kommt ins Halbfinale? Welche der vier?
Ja, ich glaube, dass es Linda und Nicole sein werden. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf natürlich, ob meiner nicht so guten Vorbereitung nicht, wo die 100 Grau eigentlich liegen im Wettkampfprogramm.
Erster Wettkampftag.
Ah, ja gut. Also es ist auf jeden Fall eine Blackbox, bei der alles passieren kann. Also ich glaube auf jeden Fall Nicole, da bin ich sehr optimistisch. Die hat sich, finde ich, sehr, sehr gut präsentiert dieses Jahr. Und dann habe ich ein bisschen überlegt zwischen Linda und Nina. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Nina hat schon stärkere Saisons gehabt. Linda schwimmt, glaube ich, gerade auf einem ziemlichen Hoch, auch nach der JEM. Ich weiß nicht, ob die 100 Grau so die Strecke sein werden, wo dieses Hoch besonders präsent sein wird. Aber ich wünsche mir für sie auf jeden Fall, ich wünsche mir für alle einen sehr guten Wettkampfauftakt. Aber ich sehe da Linda und Nicole vorn. Knapp, aber das sind meine.
Pass auf, ich mache dir den anderen Case auf, weil ich es nämlich, ich sehe Nina eigentlich relativ deutlich im Halbfinale. Da habe ich sehr wenig Zweifel. Nina ist Bestzeit geschwommen über die 200 Freistil bei den deutschen Meisterschaften. Und dahingehend, dass es jetzt nochmal Richtung, dass ich sie eher so Richtung 100 Meter sehe, Bestzeit 53,8, damit ist sie halbe Sekunde schneller als die anderen 3 Konkurrentinnen. Mit dem Getaperten, mit dem Ausgeruhten, glaube ich, ist das eine relativ sichere Bank fürs Halbfinale. Bei Linda bin ich mir so unsicher, wie sie diese Saison jetzt verkraftet, mit den Highlights, mit den Wettbewerben. Sie war ja quer in der Weltgeschichte unterwegs, war in London unterwegs, war in Stockholm unterwegs, ist in München geschwommen, ist in Berlin geschwommen, ist in Hannover geschwommen und ist jetzt in Paris nochmal am Start. Eigentlich muss irgendwann der Akku leer gehen und ich glaube auch, dass so mental eher der Fokus bei ihr Richtung 200 Meter gerichtet sein wird, als Junioren-Europameisterin da ins Becken springend. Auch am dritten Wettkampftag, so ich glaube, so eine große EM ist auch nochmal ein bisschen was anderes, auch wenn sie sehr abgezockt wirkt und sehr ruhig wirkt, auch durch die Trainingsgruppe sicherlich geprägt jetzt in den Jahren, aber so dieser erste Wettkampftag, könnte ich mir vorstellen, dass es da so ein kleiner Flaw einfach reicht, dass das nicht für die zweite Runde reicht, knapp, aber nicht reicht. Und dann bleiben noch Nicole und Juliana übrig und da möchte ich mich gar nicht so richtig entscheiden. Ich habe am Ende nochmal die unvorbereitete Frage nach den Dark Horses, wer für dich vielleicht eine Überraschung sein könnte. Und da habe ich mir zum Beispiel Juliana aufgeschrieben, weil zwei Bestzeiten bei den deutschen Meisterschaften, war jetzt auch in Hannover super fit gewesen. Sie wirkt auf mich einfach super gelöst, super entspannt, auch sehr selbstbewusst. Das ist eine Nicole auch. Und ich glaube, zwischen den beiden entscheidet sich das. Und für Shits und Giggles setze ich Juliana dann vor Nicole. Okay. Ob es aber fürs Halbfinale reicht, das weiß ich nicht. Das einfach in der Mangelung der Konkurrenz. Ich ja, weiß gut. Es. Also ich weiß nicht, wie die Konkurrenz aussieht. Und ich glaube, die 100 Graul werden auch mit eins der umkämpfteren Felder sein.
Das stimmt. Aber ich glaube, es ist am Ende wirklich viele auch quasi Duelle innerhalb der Nationen sind. Also du kannst theoretisch wahrscheinlich zwei, drei Niederländerinnen, Italienerinnen etc. nach vorne setzen und da werden, also ich, mein Hot-Take in dieser Runde wäre dann, dass zum Beispiel vielleicht auch eine Person, die auf Rang 20 landet, auf jeden Fall ins Halbfinale einziehen kann.
Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Ja, absolut. Genau, das ist der erste Tag und du hast recht, da wird sich die Staffel durchaus schon mit entscheiden. Jetzt, ja, können wir weitermachen mit den, wollen wir mit den Einzelrennen dann einfach weitermachen?
Ja, warum nicht?
Ist jetzt hier außerhalb meiner Reihenfolge. Dann bleibe ich auf der Frauenseite und klicke mich einmal durch und verdoppel die Distanz und springe zu den 200 Meter Freistil. Come on, go for it. Die 200 Freistil nämlich auf sind in zweierlei Hinsicht spannend. Zum einen im Einzelrennen natürlich, aber zum anderen auch ähnlich wie bei den 100 Metern für die Staffel. Und hier nicht nur 5 Aktive, sondern eigentlich sogar 6, die um die Staffelplätze im Finale am Ende kämpfen. 4 haben den Einzelstart. Das ist wieder Linda, das ist Nicole und Nina. Die kennen wir schon von den 100 Freistil. Und dieses Trio wird komplettiert von Maja Tobin. Maja schwamm ja ihrerseits die schnellste Zeit dieses Jahr einer Deutschen über diese 200 Meter Freistil. Die Lücke aber klein. Das war quasi 1/1000 schneller als Nicole Meyer. Und nur schlappe 3/10 schneller als Linda Roth. Also das sind 3, die hier auf einem Level operieren. Ich glaube, ein Münzwurf trifft es auch relativ gut. Und ja, Nina Holt, 1:58:11 geschwommen bei den Deutschen, ist dann schon fast so ein bisschen dahinter. 0,8, 0,6. Aber die anderen 3 müssen auch erstmal im Vorlauf ihre Leistung hier abrufen. Wettkampftag 3 ist das Ganze. Und jetzt können wir nochmal, um den Mund ein bisschen wässrig zu machen, wir verzichten hier unter anderem auf Starts von Isabel Gose und Maja Werner, die alle beide auch in den 57er-Bereich vorstoßen können. Wenn ich mich entscheide, ich glaube, Maja schwimmt ziemlich sicher ins Finale, Maja Tobin, ins Halbfinale. Also auf jeden Fall, ich habe sie sogar als Finalkandidatin getippt. Völlig unwissend, was sich sonst noch in der europäischen Konkurrenz abspielt und habe Linda ins Halbfinale getippt und habe Nicole und Nina an der Stelle draußen gelassen. Schweren Herzens, aber so einfach aus den Vorleistungen. Ich glaube, Linda hat ist so auf die 200 Graul, auch auf so hohem Niveau geschwommen dieses Jahr, dass sie da den geringsten Error Margin hat. Und da habe ich bei den anderen beiden einfach ein bisschen mehr Fragezeichen.
Ja, da haben wir jetzt genau unsere beiden Kontraste wieder, weil ich hier zum Beispiel auf den 200 eher sagen würde, dass Linda die Strecke so oft geschwommen ist, dass sie ihr so ein bisschen, also sie schwimmt sie am liebsten, das hat sie im Interview auch verraten, dass das schon so ein bisschen ihre Favorite-Strecke geworden ist in diesem Jahr. Aber ich habe das Gefühl, wenn man eine Strecke so oft schwimmt, kann irgendwann eben dieser Punkt sein, wo es mental vielleicht dann nicht mehr ganz so klickt. Klar, vielleicht ist es auch einfach in Anführungsstrichen einstudiert und man kann es abspulen ohne Probleme. Ich hatte jetzt bei meinem Gast sozusagen eher in die andere Richtung tendiert und gedacht, okay, ich glaube, sie ist vielleicht dann doch der Strecke ein bisschen müde. Vielleicht, wenn es über die 100 so gut läuft, dass da noch ein Halbfinalstart wartet, sind vielleicht die Kräfte auch nicht mehr ganz so präsent. Und ich weiß auch nicht, wie ihre Trainingsvorbereitung war, weil von vornherein nicht ganz klar war, ob sie die Strecke überhaupt schwimmt jetzt in Paris, weil sie da ja eigentlich quasi im Quali-Zeitraum nur die 5. Einzelzeit hatte. oder sechste sogar, ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, ich müsste die fünfte gewesen sein. Und ja, bin mir bei Maya aber auch relativ sicher, bei Maya Tobin, das ist, wäre vor ein paar Monaten auf jeden Fall mein Dark Horse für die Saison gewesen. Mittlerweile haben sie, glaube ich, viele auf dem Schirm.
Es aber ist ziemlich glaub, hell ausgeleuchtet, ja.
Aber ich glaube trotzdem, dass die bei der EM jetzt viele nochmal von sich beeindrucken wird und setzt sie da auf jeden Fall auch Richtung Finale, Halbfinale ganz sicher. Und wäre trotzdem wieder bei Nicole als zweite Person in dem Fall. Also haben wir uns quasi wirklich einfach getauscht.
Was ich total, was ich super wichtig finde, ich glaube auch bei diesen europäischen Titelkämpfen, ist, wie viel Selbstvertrauen und wie viel Confidence in die eigene Stärke bringt man da so mit, das was Selbstvertrauen halt ist, ja. Confidence, okay, schön, haben wir es auch erklärt. Und da sehe ich Maya Tobin tatsächlich ganz weit vorne, die mit all ihren Struggles in den vergangenen Jahren, die das ja auch wirklich aus Spaß an der Freude einfach tut. Die weiß, sie müsste nicht. So, sie könnte jederzeit, ich glaube, das ist ein riesen Pluspunkt. Und auch bei Linda, finde ich, hat sie so viel Selbstvertrauen aus all den internationalen Geschichten jetzt mitgenommen. Nicole Meyer in Belgrad, auch damals bei der EM24 war das gewesen, auch schon Medaillen gewonnen. Sicherlich auch nicht zu verachten, was das so mit dem Selbstvertrauen tut. Und ja, man kann, glaube ich, echt für jeden hier irgendwie einen Case aufmachen und einen Fall, der es so super, super schwer macht. Ja, und da steckt so ein bisschen vielleicht das rein, was du auch gesagt hast. Mit Platz 20 könnte es auch noch fürs Finale reichen, fürs Halbfinale reichen, weil die anderen Nationen da ja auch durchaus stark besetzt sind. Mhm. Genau. Ja.
Ach, nächste Strecke.
Let's go.
Ja, ich hatte noch, wie gesagt, du hattest mir ja schon eine sehr ausführliche Liste zukommen lassen. Ich hatte, glaube ich, noch die 100 Rücken der Männer hinzugefügt.
Die habe ich gar nicht verstanden. Stimmt.
Wirklich?
0, also, jetzt
mal. Naja gut, also wir haben drei Aktive. Wir haben Ole, wir haben Cornelius Jahn und wir haben Kai Winkler. Ja. Vincent Pasek hat abgemeldet. Mhm. Und ja, für mich ist Ole einfach so komplett ein Fragezeichen dahinter, weil er, glaube ich, die 100 Rücken dieses Jahr gar nicht geschwommen ist. Bin mir gar nicht sicher, ob ich das so richtig ausspreche.
Ich glaube, er ist sie geschwommen.
Bei den Deutschen, also getapert, nicht geschwommen. Und ich es eine spannende Entscheidung finde, dass er sich dem stellt in Paris. Hätte ich so nicht erwartet. Würden mich auf jeden Fall die Hintergründe interessieren. Und ich weiß nicht, ob er so ein bisschen vielleicht auch auf einen Staffelplatz spekuliert wird, weil wir haben eben Kai Winkler, der theoretisch auf 3 von 4 Lagenstrecken die schnellste Einzelzeit in diesem Jahr vorweisen kann, was, glaube ich, auch ein Novum ist. Und vielleicht deswegen so ein bisschen der Blick von Ole auch dahin geht, sich vielleicht für einen Vorlaufstart in der Staffel oder vielleicht auch einen Finalstart in der Staffel zu qualifizieren. Aber das ist für mich einfach so ein großes Fragezeichen, wo ich gespannt bin, weil ich schon, glaube ich, Kai auf der 1 sehe und auch Richtung Finale schwimmen sehe und dann auf einmal doch wieder vielleicht ein spannender Zweikampf zwischen Cornelius und Ole entstehen könnte, den ich auf jeden Fall verfolgen werde.
Ich gebe dir recht, dass ich Ole hier in dem Team für eine der spannendsten Persönlichkeiten halte, mit Abstand schon fast, aufgrund dessen, dass er so schwer vorherzusehen ist, so schwer vorherzusagen. Ich war nämlich ziemlich schockiert und überrascht, als ich das zusammengetragen habe, so ein bisschen Fakten gesammelt, dass die 100 Rücken so fürchterlich schlecht sind. Ich habe eine 55,58 als Saisonbestzeit hier stehen. Das ist 2,5 Sekunden hinter der Konkurrenz, hinter Kelch Winkler und Cornelius 53,9 als Bestzeit geschwommen. Ich glaube, bei den Deutschen war das gewesen, dass ich diesen 100-Rücken-Start auch nicht wirklich verstehe. Also ich war auch überrascht, aber ich freue mich. Ich freue mich immer, wenn ich Ole schwimmen sehen kann, weil es irgendwie immer was Entertainiges hat dabei. Die Spekulation Richtung Staffelplatz sicherlich, aber ich glaube, KG und Cornelius sind da an der Stelle nicht zu schlagen und ich glaube auch, die Lücke wird so groß sein, dass du als deutsches Team so oft, wie du in den letzten Jahren bei Staffelbesetzungen im Vorlauf auf die Nase gefallen bist, wir haben es bei der JTM erst wieder gesehen, einfach dieses Risiko nicht eingehst. Weil ich glaube, diese Herrenlagenstaffel hat am Ende Medaillenpotenzial. Und das willst du dir vielleicht nicht kaputt machen, indem du im Vorlauf dich verspekulierst und als Neunter mit einer Hundertstel rausfällst. Das haben wir alles gesehen in den letzten Jahren. Dass es dann quasi, also dass die deutschen Staffeln die PS aus den Einzelstarts nicht ins Wasser gebracht haben, weil aus Gründen, Frauenstaffel ist da ja, Frauenlagenstaffel ist ja fast das Parade, ne, egal. Und deswegen glaube ich, finde ich das gut, also mach den Schuss, Ole, alles fein, schwimm eine flache 54 und zeig vielleicht auch in den Vorleistungen, dass du das abrufen kannst und dann gibt's den Vorlaufstart, alles Chico. Da glaube ich aber irgendwie nicht dran, deswegen sind Cornelius und Keiji für mich festgesetzt. Ich habe sie beide sogar bis ins Finale durchgetippt. Und das ist vielleicht ein spannender Take, weil ich natürlich in all meiner Naivität, die es permanent überschätze und in meinem Fantum dann eigentlich zu sehr die Brille auf habe und gar nicht so richtig im Blick hatte, dass die russischen Athletinnen und Athleten wieder unter neutraler Flagge zugelassen sind. Und da rutschen natürlich eine ganze Armada an starken Rückenschwimmern mit rein.
Da bin ich auch drüber gestolpert. Ich hatte nämlich tatsächlich mal die Weltjahresbestenliste aufgemacht über die 100 Rücken und bin da auch oft über die russischen Athleten gestolpert und dachte dann, okay, also ich sehe Kai schon im Finale, wenn er die Zeit bestätigen kann, die er vor ein paar Wochen noch in den USA geschwommen ist, aber ich glaube, in der 53 hoch, da bis ins Finale zu rutschen, schauen wir mal.
Ich glaube aber, Cornelius hat noch was drin. Ich glaube, der hat noch was im Tank. Cornelius ja auch, je länger, desto besser für ihn. 50 werden spielen. Was ich auch spannend finde bei den Rücken, wir haben ja drei Sportler, die am Ende nicht starten werden. Mitja Bauer schwamm die U23-Norm, Timo Sorgius hätte die 100 Rücken schwimmen können und Vincent auch. Vincent ist wegen Rückenproblemen, anhaltenden Rückenproblemen raus aus dem EM-Team. Tragischerweise, sonst hätte ich die vielleicht auch mit aufgenommen, die 100 Rücken. Mhm. Aber so nicht, weil Cornelius und Keiji sich durchsetzen und Ole, es wird, also ich frag dich jetzt mal, als Berlinerin bist du ja dran und jeden Tag in Hohenschönhausen dort im Sportforum unterwegs. Was glaubst du, wie viele internationale Wettkämpfe macht Ole noch?
Also wenn du jetzt auf Titelkämpfe ansprichst, würde ich sagen, auf jeden Fall die WM nächstes Jahr und Olympia in 2 Jahren wären das Ziel. Kurzbahn-EM, WM ist jetzt erstmal noch dieses Jahr. Aha. Sehe ich ihn auch, wenn er sich qualifiziert. Kurzbahn natürlich immer nochmal eine andere Situation, aber ich glaube, das würde er auch noch mitnehmen. Also ich glaube, so viele er kann. Es werden halt primär die 50 Rücken werden. Ich glaube nicht, dass er die 100 Rücken nochmal allzu häufig als Einzelstart mitnimmt. Mhm. Ist natürlich dann gerade auch bei Olympia die Frage, wie schafft man es, sich für die 50 Rücken zu qualifizieren. Dementsprechend würde er die Weltcups mitnehmen wahrscheinlich.
Ja.
Ja, also ich glaube, er wird recht viel versuchen, um sich diesen 50 Rücken Einzelstart bei Olympia sichern zu können. Mhm. Aber ich glaube, dann nach 28 eher finito. Dafür kommt der Nachwuchs zu doll nach auf den Rückenstrecken.
Das finde ich interessant, weil ich nicht einschätzen kann, so gar nicht, ob Ole irgendwann im Laufe der nächsten Saison die schmerzvolle Erkenntnis sammeln muss, dass inzwischen vier schneller sein werden. Oder dann 2, wenn es vielleicht Richtung Olympia geht und beim Weltcup nicht reicht.
Ja, ich glaube, so einen Vorgeschmack gab es ja bei den Deutschen jetzt schon, wo er in Anführungsstrichen nur Zweiter geworden ist über die 50 Meter Rücken. Mhm. Hinter Vincent. Da war er, glaube ich, schon auch verständlicherweise ganz schön angefressen. Und vielleicht war das so ein erster Moment der Erkenntnis, dass da auf jeden Fall ordentlich Druck von hinten kommt und nicht ganz klar ist, wie lange dagegen gehalten werden kann.
Aber muss man auch sagen, dass Ole ja einer ist, der, wie sagte Lasse mal so schön, er war nie derjenige, der mit dem meisten Talent, aber einer, der am härtesten gearbeitet hat. Und ich glaube, das kommt ihm an der Stelle sicherlich zugute. Ist spannende Personalie. Also ich finde es von der Warte her mega interessant, auch die 100 Rücken. Ja, die 50 möglicherweise sogar noch mehr. Gut, ich habe, pass auf, wir arbeiten uns ein bisschen noch der Chronologie folgend durch, nämlich lass uns mit den 800 Freistil der Männer fortsetzen.
Okay. Weil
es gibt keine schöne Brücke von den 100 Rücken. Warum schnaufst du so?
Weil ich das, ich glaube, es ist so eine der am meisten antizipiertesten Strecken der EM aus deutscher Sicht, weil wir einfach mit ja, Vize-Weltmeister, Europarekordhalter plus Olli. Wir hätten auch Lukas an den Start schicken können. Einfach extrem stark aufgestellt sind. Und ich glaube, gerade mit diesem Europarekord zeichnet sich die Strecke auch vielleicht gegenüber der 1500 nochmal, was die Vorfreude oder eben so die Aufmerksamkeit angeht, nochmal ein bisschen besonders aus.
Europarekordhalter Johannes Liebmann seit diesem Jahr hatte parallel, glaube ich, noch sein Abitur gemacht dieses Jahr und ist mal so ein bisschen schnell geschwommen in der Gegend hin und her. War jetzt bei der JTM Freiwasser am Start statt bei den Finals. Und ich habe da tatsächlich spekuliert, ob das eine ganz bewusste Entscheidung war, weil, also richtig geil kann man das eigentlich nicht finden, wenn die EM vor der Tür steht, nach Ungarn ins Freiwasser zu fahren, dort bei Regen oder Kälte irgendwo draußen rumzudongeln, sich einem Krankheitsrisiko auszusetzen. Man kennt Bernd Berghahn, wie sehr er eigentlich auf Sicherheit spekuliert und so safe wie möglich die Vorbereitung machen möchte. Aber um Johannes vielleicht aus diesem Scheinwerferlicht in Hannover rauszunehmen. Aus den Erfahrungen der Vorjahre, wo der ein oder andere Athlet, Athletin vielleicht latent überfordert, will ich nicht sagen, aber doch eingeschränkt worden ist durch mediale Präsenzen vor Olympia oder anderen Events, ihn dort bewusst nicht in Hannover zu präsentieren. Und das wirft natürlich die Frage auf, kann Johannes gegen die alten Hasen, gegen die Wettkampferfahrenen, gegen die gestählten Olli Klemet und Sven Schwarz hier im 800 Freistilvorlauf bestehen oder nicht? Ich habe diese Frage verneint.
Okay, ich muss meine Gedanken kurz ordnen. Erstmal, ich weiß, dass wir diese Diskussion auch bei den Deutschen geführt haben, wo ja auch unklar war, ob Johannes starten wird, beziehungsweise die 800 waren, glaube ich, von vornherein nicht geplant, wegen dem Abi, und er wäre aber eigentlich über die 1500 geschwommen, ist dann erkrankt, war gar nicht da, wo wir auch drüber gesprochen hatten. Wäre es nicht sinnvoller, ihm in so einem etwas nationalerem Setting den Medienrummel auszusetzen, um dann vielleicht daraus zu lernen und bei einer EM damit besser umgehen zu können, anstatt jetzt zu sagen, er ist irgendwie gefühlt die letzten Monate so ein bisschen aus der Öffentlichkeit verschwunden und auf einmal werden sich doch in Paris viele auf ihn stürzen, weil er präsent sein wird. Also wäre es da nicht vielleicht sinnvoller gewesen, zu den Finals zu fahren, da vielleicht nicht ganz so eine starke Leistung zu zeigen, sich den Medienrummel auszusetzen, daraus zu lernen und jetzt bei der EM in Paris da irgendwie ein bisschen ja entspannter irgendwie in den Start gehen zu können. Das weiß ich nicht. Aber was ich erzählen kann, ich habe auch mit Johannes vor ein paar Wochen ein Interview gehabt. Er wirkte sehr abgeklärt, sehr reflektiert auch, sehr in sich ruhend. Also da war ich sehr beeindruckt davon, wie er nach der Saison mit diesen tollen Leistungen ja irgendwie schon mit den Medien umgeht.
Absolut, ja. Es ist auch so seine Art, glaube ich, so dieses Ruhige, dieses das sehr Bewusste, das ist kein Zufall. Also da sind wir uns auch einig, das war keine Eintagsfliege. Er kann das wiederholen und er wird das auch irgendwann tun. Die Frage ist nur, ob er das jetzt in Paris macht. Ich möchte dir insofern widersprechen, Medienrummel werden sich alle auf ihn stürzen. Dafür ist der Name zu unbekannt. Das ist eine tolle Geschichte, das ist super, das ist großartig, gar keine Frage. Und dass Johannes Liebmann mit Europarekordler immer wieder zu betiteln, ist toll. Wenn du aber fragst, wer sind deine Favoriten 800 Freistil, wird nicht Johannes genannt. Da wird ein Sven genannt werden. Dann heißt es ja, Lukas startet ja nicht. Der wäre der zweite Name. Dann erinnert man sich an den Olympiabronze von Olli Klemet. Und dann kommt Johannes. Und deswegen glaube ich, ja, über die 10 Kilometer.
Da war es aber Silber und nicht Bronze.
Stimmt, der war umrahmt von den, von den beiden Ungarn. Ah, na gut. Dafür bist du da. So. Nee, jedenfalls sind das die deutlich prominenteren Namen und ich glaube, Johannes hat im Vorlauf dann wenig oder im Vorfeld generell wenig Stress mit den Medien. Er kann am zweiten Wettkampftag über diese 800 an den Start gehen. Sven wird abliefern, Olli wird abliefern und wenn Johannes ausscheidet, dann ist er ausgeschieden, aber es wird am Ende an diesem zweiten Tag eine Randnotiz bleiben, weil die anderen beiden mit Medaillenambitionen ins Finale schwimmen.
Ja. Ich würde darauf nochmal später zurückkommen, wenn du mich nach meinen Bold Predictions fragst. Genau für das Szenario habe ich nämlich was. Aber das würde ich dann doch nochmal nicht vorwegnehmen. Aber ich habe noch mehr dazu zu sagen, sozusagen.
Okay, dann habe ich jetzt hier meine ersten Medaillengewinner, nämlich ich sage, Sven wird Europameister und Olli wird Bronzemedaillengewinner.
Right, ich habe auch zwei Medaillen, aber ich sehe die bei Sven und bei Johannes.
Ja, Johannes ist dann im Voller, ist ja völlig klar. Super spannend übrigens, du hast es schon angesprochen, aber das, man kann sich das nicht oft genug vor Augen führen. Ich glaube, 8 der 10 schnellsten 800 Freistilzeiten liegen in deutscher Hand. Mhm. Die schnellste bei Johannes, die zweite bei Sven, die dritte müsste bei Lukas sein, die vierte bei Johannes und die fünfte bei Olli. Das ist, glaube ich, die Reihenfolge an der Stelle. Und das, ja, dass Lukas verzichtet, übrigens sehr charmant mit den Worten, pass auf, das ist so ein Haifischbecken, das tue ich mir am zweiten Wettkampftag nicht an. Das lasse ich einfach sein. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnig kluge Entscheidung, wie wir später noch sehen werden. So.
Da war ich auch eher überrascht, dass er die 200 Rücken nicht gemeldet hat stattdessen. Aber weil das hat er ja auch angedeutet, dass er das gerne noch mal ein bisschen mehr auf der internationalen Bühne machen würde, auch nach dem deutschen Rekord, den er in Bergen aufgestellt hat, also auch im April. Und da war ich eher überrascht, dass er, wenn er sich die 800 schon nicht antut, dann die 200 Rücken vielleicht mal ausprobiert. Aber er hat ja auch gesagt, die 200, da fehlt ihm noch die internationale Medaille und das soll dieses Mal klappen. Und deswegen ist da der Fokus. Neben den 400 natürlich.
Ich komme ja noch zu den 400 Freistil. Dann können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen mehr über Lukas sprechen, der auf der Männerseite, glaube ich, auch sich sehr taktisch gemeldet hat. Der zweite Wettkampftag und der dritte sind die 800 Freistil. Dann haben die Langstreckenleute einen Tag Pause und am fünften folgen die 1500. Das ist mein nächstes Rennen, weil auch hier haben wir drei Deutsche am Start. Das Trio von den 800 begegnet sich erneut. Olli Klemert gegen Johannes Liebmann gegen Sven Schwarz. Ja, glaube ich, haben wir ziemlich gut die Situation dargestellt. Und ich komme jetzt auf das zurück, was ganz am Anfang ich mal ganz kurz gesagt habe, dass ich es spannend finde, wie sich sowas vielleicht über eine Woche auch entwickelt. Mhm. Und ich habe hier nämlich Olli im Vorlauf ausscheidend und Sven und Johannes advancen ins Finale zu den schnellsten 8. Würdest
ich
du?
Auch.
Hast du auch?
Habe ich auch.
Bäckerfaust.
Tatsächlich. Yay.
Wer gewinnt Medaillen?
Auch die beiden. Also egal, welche beiden es ins Finale schaffen, da werden 2 deutsche Medaillen bei rumkommen. Dementsprechend sagt auch Sven und Johannes. Ja.
Wer von den beiden wird schneller sein?
Sven. Auf den 1500 bin ich schon.
Okay. Ah, das ist ja langweilig.
Du widersprichst nicht, aber.
Wir sind uns total einig. Auch hier gilt übrigens, dass Johannes die schnellste Zeit in Europa aktuell stehen hat. 14:39.67. Ja, ich war auch ein bisschen überrascht. Sven aber die zweitschnellste Zeit, ja, war eine knappe Sekunde dahinter und eine Sekunde dahinter Olli auf Rang 3 in der europäischen Bestenliste. Ich hatte ja letzte Woche die Diskussion mit Julia Ackermann über diese 2 Nationen oder 2 Starter pro Nation Regel im Finale. Die Deutschen trifft es hier auf den Langstrecken mit absolut voller Wucht. Es könnte einen Podiumsweep geben für das deutsche Team, der gar nicht so, der realistisch wäre.
Ja, und nicht nur bei einer Strecke. Also es wäre bei den 800 ähnlich und gegebenenfalls sogar bei den 400 Graul. Gegebenenfalls. Aber
Shots feiert, ja, ja.
Also die Bandbreite, die wir da haben, die ist wirklich extrem beeindruckend und das egal ob bei einer bei Europameisterschaften vielleicht noch mal deutlicher, aber selbst auf der Weltbühne ist da schon wirklich der deutsche Stempel drauf.
Das ist auch international ganz klar anerkannt. Also da führt kein Weg mehr an den Deutschen vorbei, wenn über die Langstrecken gesprochen wird, auch wenn der ein oder andere Amerikaner, Australier da noch mit dazukommt. Ich habe Sven übrigens als Sieger hier getippt, auch über die 1500. Er wird also Doppel-Europameister, einfach weil er mit seiner Erfahrung Johannes in den Schatten stellen wird. Ich glaube, Johannes wird dann dort das erste Mal auflaufen auf der EM-Bühne. Ja, und ich glaube, da hat Sven einfach den Ticken mehr Erfahrung und wird seine Stärken auszuspielen wissen.
Da siehst du die langen Freistilstrecken als Kampf um die Medaillen oder als Kampf um die schnellste Zeit? Also glaubst du, dass die sich im Finale zu möglichen Topzeiten, sage ich mal, pushen, ob da Rekorde ins Wackeln kommen oder glaubst du, es geht letztendlich doch darum, am Ende als erstes anzuschlagen?
Wir haben ja immer darum, als erstes anzuschlagen, das ist die schön diplomatische Antwort.
Sicherlich.
Ich weiß aber, wo du hin willst damit.
Also einfach, dass, sag ich mal, die Rennen ja früher auch oft taktisch entschieden wurden und wir ja schon auch festgestellt haben, dass sich das in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen verschoben hat.
Ich glaube, ich könnte mir fast vorstellen, dass es im Vorlauf gerade hier über die 800, wo du die Zeit hast, oder 1500 zwischen den Deutschen eher eine taktische Geschichte wird. Dass dort, weil du musst ja, also du musst auch gucken, dass du ein bisschen Kräfte sparst. Das wird über die 200 auch noch interessant. Du kannst ja nicht, da gibt es einige Nationen, die das Problem haben werden, die Briten auch bei den Männern über die 200 oder die Niederländer über die 100 Meter Freistil. Du kannst ja eigentlich nicht morgens schon eine 1,43 schwimmen, nur um ins Halbfinale zu kommen. Dann musst du das vermutlich vielleicht fast nochmal wiederholen, um ins Finale zu kommen. Das wird super spannend zu sehen, wie sich das dann vielleicht im weiteren Verlauf über die Runden darstellt. Wohingegen du bei den 800, 1500 kannst du es taktischer angehen und die werden sich alle überlegen, wo sind meine Stärken, wo muss ich Druck machen, wo kann ich den Gegner vielleicht auch überraschen. Und das könnte so ein Ding sein, dass man sich als Olli vielleicht überlegt, ja, ich schwimme das mal von vorne mit meiner Freiwasser, mit meiner hohen aeroben Basis, mache ich Druck auf den ersten 150, 200. Naja, und dann gucken wir mal, was passiert. So, dann versuche ich da zu bleiben und habe mir erstmal meinen Vorsprung erschwommen. Ich überlege gerade, wo das war. Ich glaube, das war in Hannover jetzt bei den 400, wo Olli, glaube ich, so überrascht war, dass Sven vorne weggepaced ist. Oh, da müsste ich jetzt aber lügen. Irgendwo war das jedenfalls, wo sie sich...
Es sind die nicht beide geschwommen. Die 400 ist nur Sven geschwommen.
Okay. Ja. Irgendwo war es jedenfalls, wo sie so... Okay, ich war sehr überrascht, dass Sven so vorne weg.
Man ist die 800
ran, und dann musste ich wieder ranschwimmen. Genau, dass irgendwie sowas dort passiert, jedenfalls in die Richtung. Ja, und dann jetzt hast du nach dem Finale gefragt und ich habe viele Worte zu den Vorläufen verloren. Was glaubst du denn?
Ich glaube, dass tatsächlich im Vorlauf nicht so viele Kräfte gespart werden können. Weil mit taktischen Spielchen, ja, schwierig. Kommt auch ein bisschen auf die Laufbesetzung an, wahrscheinlich am Ende. Die wir ja jetzt noch nicht kennen mit den Startlisten. Aber ich glaube tatsächlich, dass vielleicht im Vorlauf schnellere Zeiten fallen als später im Finale.
Im Mittel könnte ich mir das gut vorstellen. Ich glaube in der Spitze nicht tatsächlich. Wenn du weißt, du hast die anderen beiden Deutschen im Sack, dann gehst du auch nicht mehr all in und dann kannst du ein bisschen rausnehmen. Aber
ja, das schafft halt eine Person, die zweite dann im Zweifelsfall schon nicht mehr. Mal schauen. Ja.
Pass auf, ich mach das Freistil-Trio jetzt komplett, nämlich mit den 400 Meter bei den Männern. Da sehen wir auf deutscher Seite 4 Aktive am Start. Und zwar gesellt sich Lukas Mertens zu dem schon bekannten Trio rund um Sven, Olli und Johannes. Und das ist jetzt ist auch ein vogelwildes Ding. Vielleicht kurz, um das einzuordnen, welches Niveau wir hier besprechen. Lukas Mertens, erste, zweite und sechstschnellste Zeit in Europa. Olli Klemet, die dritt- und viertschnellste. Johannes Liebmann, die achtschnellste. Und Sven Schwarz fällt auf Rang 13 in Europa eigentlich sogar schon fast ab. 3,46,5 aber dieses Jahr geschwommen, 3,45,9 als Bestzeit. Und ist für mich da eigentlich derjenige, der hier in den Vorläufen am letzten Tag, das ist der 7. Wettkampftag, nach seinen beiden Goldmedaillen über die ganz langen Geschichten draußen bleiben wird. Aber ich glaube, es ist auch eine Schitz und Giggles Just for Fun Strecke für ihn. Und die anderen drei werden das Finale unter sich ausschwimmen. Hast du eine Vorhersage?
Ja, vielleicht noch mal zur Einordnung. Also Sven ist die Zeit ja im Vorlauf bei der DM geschwommen, hat dann das Finale sogar abgemeldet, weil er die Norm geknackt hatte. Also ich glaube, da ist theoretisch schon auch noch ein bisschen mehr drin. Du hast es angesprochen, das ist der letzte Wettkampftag. Sven hat wahrscheinlich schon 4 Rennen in den Knochen. Ich glaube auch, dass er da nicht mehr, sag ich mal, all in gehen wird. Also er wird noch alles geben, was er hat. Aber ich glaube, dass da eben der Tank nicht mehr ganz so voll ist, wie zum Beispiel bei Lukas, der davor erst die 200 geschwommen ist und gegebenenfalls einfach staffeln. Ich sehe Lukas auf jeden Fall im Finale. Ich sehe Lukas auch bei Gold. Und ich sehe auch noch eine weitere Medaille bei Olli, der sich, glaube ich, da auch noch mal aufraffen wird. Der hatte natürlich auch, also Johannes auch mit Freiwasser und Becken, aber Olli noch mal ein paar mehr Starts. Glaube ich trotzdem, dass am letzten Wettkampftag da vielleicht noch mal die allerletzten Reserven rausgekitzelt werden können. Und sehe Olli da auf jeden Fall auch noch eine Medaille wollen. Wenn alle anderen Deutschen auf den langen 30 Schrecken schon eine Medaille haben, möchte Olli die auch noch.
Also wenn Olli hier eine Medaille gewinnt tatsächlich, dann möchte ich, dass sie ihm in Frankfurt in die Eingangshalle der Schwimmhalle eine riesengroße Statue setzen. Wer das bei Olympia tut, irgendwie 20 Tage auseinander auf Weltniveau abliefern und das Ganze jetzt nochmal bei den Europameisterschaften wiederholen sollte, der hat nichts anderes als eigentlich eine ganz tiefe Verbeugung für die nächsten 10 Minuten verdient, weil das Argument, was du gerade gebracht hast, am Ende der Wettkämpfe, am Ende dieser kräftezehrenden anderthalb Wochen mit all den Starts, ist für mich das Argument, weshalb ich Olli nicht in den 5. Medaillen sehe. Wenn sogar nicht, das Rennen sogar abgemeldet wird. Und ich glaube, das wird ganz viel von den 800 und 1500 abhängen, ob wir Olli überhaupt auf dem Startblock sehen oder nicht. Ich kann es 0,0 einschätzen. Er sagt, der Armbruch vom Anfang der Saison ist weg. Er zählte mit einem Lächeln im Gesicht, dass es auch nicht sein erster Armbruch gewesen sei. Nun ja, dass er schwimmen kann, ist völlig außer Frage. Dafür war die Saison überragend von ihm. Ja, aber deswegen habe ich ihn da tatsächlich nur im Finale. Ich habe Lukas auch als Goldmedaillengewinner hier aufgeführt. Sehe da wenig Konkurrenz, aber es ist schwierig ohne Meldeliste. Und dann hat Lukas aber, also ist Lukas auf einem Weg, etwas vielleicht zu vollenden, was weiß ich nicht, schon jemals irgendwann von irgendwem geschafft worden ist. Er wäre dann gleichzeitig Weltrekordhalter, Olympiasieger, Weltmeister, Europameister.
Wenn nicht davor der Weltrekord noch in den USA gebrochen wird von Sam Short, der parallel bei den Penpacks die 400 Graue schwimmt.
Auf gar keinen Fall. Das würde das Narrativ kaputt machen.
Ich weiß, ich habe es auch schon mehrfach gelesen und dachte kurz so, wäre auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Ich stelle es mir auch sehr, sehr gut möglich vor. Aber es liegt eben nicht allein bei Lukas, muss man also noch sagen.
Europameister auf der Kurzbahn geworden, das finde ich auch beeindruckend. Deutscher Meister, klar. Und dann fehlt in den nächsten anderthalb Jahren in Anführungsstrichen nur noch, also jetzt im Winter der Weltmeistertitel auf der Kurzbahn. Ja, und mit dem EM-Titel auf der Langbahn hätte er, also wären alle Titel, die man so gewinnen kann als Europäer, bei Lukas zu Hause irgendwo im Safe verstaut. Und das ist beeindruckend. Das ist tief, tief beeindruckend.
Und 2022 hat er ja auch Gold gewonnen. Er war bei der letzten EM nicht am Start, im Olympischen Jahr, aber quasi bei seiner letzten EM stand er schon ganz oben.
Ja. Und da hast du vollkommen recht, er ist seitdem ordentlich langsamer geworden, was uns natürlich freut hier aus diesen beiden Studios. Und das ist der Grund, ich habe ja gesagt zu Lukas noch, weshalb ich glaube, er hat super taktisch gemeldet. Er hat sich zwei Rennen ausgesucht, die er schwimmen möchte, auf denen er performen möchte und kein Shishi, nichts links, nichts rechts. Und das ist extrem untypisch. Wir zurückgucken auf die letzten Weltmeisterschaften oder die Olympischen Spiele, wo er wirklich jeden Tag ein, zwei Starts, manchmal auch drei, glaube ich, hatte, ist das jetzt hier eine atypische Situation, die mich wirklich überrascht hat, weil ich gebe dir recht, auch über die 200 Meter Rücken hätte ich ihn durchaus gesehen, ohne jetzt gerade zu wissen, an welchem Tag die sind, aber das finden wir gleich raus. So auch die 800 Freistil wären ja irgendwie nett gewesen, die hätten ja ins Programm gepasst am zweiten Wettkampftag. Ist ja nicht so, dass die mit irgendwas groß kollidieren würden. Aber all das hat er abgemeldet, unter anderem auch mit den Worten, wie gesagt, die Körner will ich mir sparen für die 200 Meter Freistil. Und das, die 200 Rücken sind übrigens, oh Gott, sind die so weit vorne? Da, Cornelius, am zweiten Wettkampftag. Also auch die wären durchaus machbar gewesen. Vielleicht auch so als easy Einstieg, hat er alles nicht gemacht, um für die 200 Freistil fit zu sein, die da am vierten Tag auf dem Programm stehen. Da ist ganz klar, die Mission ist hier zweimal Gold im Einzel. Also das steht für mich völlig, völlig außer Frage. Vor allen Dingen, wenn du überlegst, kannst du dich erinnern, so top of your head aus dem Stegreif, ob Lukas wann und ob er jemals die 200 Freistil völlig ausgeruht geschwommen ist, ohne Vorbelastung?
Nö.
Mir ist es nämlich auch nicht eingefallen. Also bei den Weltmeisterschaften, Olympia ist das Programm anders, geht es immer mit 400 los.
Ja. Ja, ich glaube auch daher so ein bisschen Vorsichtsmaßnahme ist vielleicht das falsche Wort, aber eben auch das abgeschwächte Wettkampfprogramm nicht wissen, wie es ist, die 400 am letzten Tag zu haben und da eben auf jeden Fall noch Körner haben zu wollen. Also ich glaube auch diese für ihn ungewohnte Wettkampfreihenfolge könnten zum Beispiel die nicht stattfindenden 200 Meter Rücken und so erklären. Also einfach, dass man sagt, man will das nicht riskieren, dass vielleicht doch irgendein Start mehr Energie kostet als gedacht und dann am Ende bei den 400 dazustehen und ja, dieser extremen Favoritenrolle vielleicht dann nicht gerecht werden zu können, nicht weil nicht das Potenzial auf jeden Fall da ist, sondern weil irgendeine Strecke doch mehr Laktat in die Beine gepackt hat, als man das irgendwie dann wieder loswerden konnte etc. Also einfach dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Weil ich glaube schon, dass die Hierarchie in seinem Kopf noch ganz klar die 400 vor den 200 sind, auch wenn er auf den 200 quasi noch unerreichtere Ziele hat, die er gerne für sich jetzt klar machen möchte.
In Anführungsstrichen würde ich auch sagen, die 200 sind ein bisschen Spaßstrecke. Das ist nur halb so lang und 1,45, 1,44 halte ich auch nicht für das Ceiling, was er dort hat. Weil auch über die 100 hat er seine Schnellkräftigkeit schon gezeigt, über die 100 Meter Rücken hat er die schon gezeigt. Gut, die 200 Meter Rücken laufen auch erstaunlich gut. Sicherlich auch vielleicht einen Blick auf die Konkurrenz in die Bestenlisten geworfen über 200 Rücken und dann gesehen, Richtung deutscher Rekord müsste es schon wieder gehen. Und die haben alle gejammert, die Rückenschwimmer, was das für Laktat in die Beine bringt, nach den 200 Metern dann 3x50 in Hannover zu schwimmen. Das war sehr amüsant eigentlich. Ja, und deswegen glaube ich, ist tatsächlich, ja, sehr taktisches Melden mit dem klaren Fokus auf die 200 Meter Freistil in meinen Augen. Ja, und dann dürfen wir uns, glaube ich, auf eine gute Show über die Freistilstrecken alles ab 200 Meter aufwärts von den deutschen Herren auf jeden Fall freuen. Und ja, so. Zwei Strecken haben wir noch und es ist zweimal die gleiche bei den Männern und Frauen.
Die 50 Meter Schmetterling.
Die 50 Meter Schmetterling.
Go for it. Fand ich bei den Jungs sehr spannend, dass du die 50 und nicht die 100 rausgepickt hast. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir immer über die 100 schnell bei den Jungs reden. Aber ich meine, es ist auch ähnliche Aufstellung. Also wir haben bei den 50 Schmett bei den Jungs Luca Armbruster als deutscher Rekordhalter. Ich glaube, der im 6. oder 7. geworden letztes Jahr. Dann haben wir Joscha, Julian Koch und Ole Eidam. Also quasi ja auch zwei Aktive, die primär in den USA trainieren, deswegen nicht allzu oft bei Wettkämpfen zu sehen waren. Beide auch nicht bei der DM am Start waren, jetzt Teil vom EM-Team sind. Und genau, bei den 100 Schmett dann nur zur Vollständigkeit haben wir noch Luca und Joscha, die eben beide schwimmen und dann Björn und Kai noch dazu. Aber wir können uns gerne auf die 50 fokussieren. Ja, ich weiß nicht ganz genau, was deine Frage jetzt ist, in welche Richtung ich mich da äußern soll, aber
gewinnt jemand eine Medaille?
Nein.
Gut, das glaube ich auch nicht. Sehr schön. Wer kommt ins Finale, wenn jemand ins Finale kommt?
Ich glaube, wenn jemand ins Finale kommt, dann ist es Luca. Da finde ich die Form in diesem Jahr aber auch nicht ganz so eindeutig einschätzbar. Ich glaube, im Halbfinale sehe ich Luca und Ole. Ich finde, Ole hat sich vor allem jetzt auch bei den Finals nochmal ganz gut präsentiert. Die Wettkämpfe, die er in den USA geschwommen ist, waren jeweils sehr stark, ist sehr konstant auf seine flache 23 geschwommen. Und das sehe ich auf jeden Fall auch bei der EM. Ja, und bei Luca, er ist letztes Jahr deutschen Rekord geschwommen, 22,9, wenn mich nicht alles täuscht. 84, ich würde mir ja wünschen, dass er nochmal die 23,0 oder eben auch 22,9 schafft. Kann aber ehrlich gesagt nicht ganz beurteilen, ob er in diesem Jahr in der Topform ist, in der er letztes Jahr vielleicht war.
Ich bin super gespannt, was bei Luca rauskommt. Ich kann es gar nicht einschätzen. Das könnte ein richtig hartes Übergangsjahr werden, auch wenn die Sportler den Begriff immer vermeiden. Aber es fehlte mir die Spritzigkeit, die Lockerheit, die ihn letztes Jahr so ausgezeichnet hat, über die ganze Saison hinweg. Wenn ich aber den Vergleich ziehe und mir zum Beispiel Melvin angucke, oder generell die Brustschwimmer, Melvin, Lukas, die auch ähnliche Statur haben, 2,12 Meter groß, 1,40 Meter Schulterbreite, die das ganze Jahr irgendwie das nie schaffen, unter einer Minute zu schwimmen und dann aber zum Höhepunkt auf einmal hohe 58er, flache 59er Zeiten ins Wasser bringen, weil sie getapert sind, weil die Muskulatur das erste Mal voll ausgeruht ist, weil alle Reserven abgerufen werden können. Ist das wieder so etwas, was mir einen Hoffnungsschimmer gibt für Luca, wenn er auf den Startblock steigt? Weil er, wie gesagt, die physiologisch die gleichen Voraussetzungen bringt und er hat es ja nicht verlernt. Also er hat ja nicht das Schwimmen als solches verlernt und letztes Jahr auch mit Santi gezeigt, dass sie sich dort fit machen können. Deswegen sehe ich Luca tatsächlich auch im Finale über die 50 zusammen mit Ole. Joscha sehe ich da nicht. Und Julian Koch ist für mich absolutes, ich habe absolut gar keine Ahnung, was da werden kann. War super fit bei den Finals, auch ungetapert, weil die EM-Teilnahme im Raum stand, die ja jetzt auch geklappt hat, die Nominierung. Da waren die Finals mit das Kriterium dafür. Da gehen vielleicht auch nochmal 2 Zehntel runter und dann könnte es da auch im Vorlauf super eng werden für die anderen beiden. Oder für die anderen drei. Also das wird, ich bin mit jedem Ergebnis hier völlig d'accord eigentlich, was auch immer da rauskommt, weil ich glaube, du wirst super schnell sein müssen, um in die nächste Runde zu kommen aus diesem deutschen Quartett. Das sehe ich übrigens über die 100 Meter gar nicht und deswegen habe ich die rausgenommen.
Das Wer sind da deine beiden Halbfinalisten?
Björn und Luca bleiben im Vorlauf kleben. Joscha schwimmt ins Halbfinale, weil er, glaube ich, über die 100 Delfin so viel Länge, so viel Durchhaltevermögen hat, dass Luca immer gestorben hinten raus. Das weiß ich, bin ich unsicher, ob er das dann bringen kann über die lange Strecke. Deswegen sehe ich Joscha im Halbfinale und Casey Winkler sehe ich sogar im Finale. Ich könnte jetzt lügen und so tun, als stünde das hier gar nicht. Aber ich habe bei Casey sogar eine Medaille hingeschrieben.
Die hatte ich zwischendurch auch und habe ich sie wieder weggenommen, nachdem ich in die Bestliste geguckt habe und gemerkt habe, dass da doch, also ist auch ein bisschen die Frage, ob zum Beispiel ein Maxime Grousset überhaupt schwimmt. Das wäre für mich so ein bisschen auch eine Person, wo es dann um Platz 3 oder 4 dann eben eng wird, je nachdem, ob Grousset sich an die Spitze setzt oder nicht. Aber Conti darüber nachgedacht habe ich auf jeden Fall auch.
Ja. 50,92, deutscher Rekord von Kelji, war eine überragende Leistung. Ich hatte mit ihm ein bisschen bei den Finals gesprochen nochmal, weil ich eigentlich auch wissen wollte, wo so der ganze Spaß herkommt. Und da sagte er schon ziemlich deutlich, dass er das stark visualisiert hat vorher, die unter Sub 51. Guckte mich fast schon verdattert an, was ich so eine doofe Frage stelle, ob er das sich vorgestellt hat. So nach dem Motto, was glaubst du denn, was wir da machen? Ja, natürlich. Und ganz viel aber auch über eine aerobe Basis da noch kommt. Und deswegen sehe ich da tatsächlich sogar die Option, dass das noch ein Stück schneller wird. Und dann Platz 6 ist es aktuell in der besten Liste in Europa. Hinter, was habe ich mir hier in Klammern geschrieben? Ja, Milak, Ponti, Grousset. Oh. Nun ja, es wird der Vize-Europameistertitel für KG Winkler. So haben wir das der auch ausgesprochen.
Vize-Europameistertitel.
Ich habe nichts. Ich werde alles leugnen, wenn es nicht passiert.
War stark.
Ich werde diese Aufnahme löschen. So. Bei den Frauen haben wir noch die 50 Delfin rausgeschrieben. Come on.
Ja, was hast du dir dabei gedacht? Also wir haben 3 deutsche Starterinnen dabei. Wir haben Angie Köhler natürlich, Yara Riefschall und Maya Tobé.
Angie, das Training war anstrengender als dieser Wettkampf Köhler. Es ist ein großartiger Satz gewesen, den sie mit einem Lächeln und mit aller Wertschätzung der Konkurrenz gegenüber über die Lippen brachte, was mindestens so beeindruckend war, die 25-75, die sie da in Hannover schwamm. Angie schwimmt auf jeden Fall deutschen Rekord über die 50 Delfin. Das ist unstrittig, ist im Moment mit ihren Zeiten von dieser Saison auf Platz 2, 3 und 4 der europäischen Bestenliste. Von den Zeiten her, es war eine einzige Dame schneller als sie, und zwar wer? Sarah Sjöström. Richtige Antwort?
Sehr gut. Korrekt.
Hätte ich auch nicht gewusst.
Dann mir quasi ins Gesicht geschrieben.
Ja, ich habe die schwedischen Flaggen gesehen. Ja, also Sarah gilt es zu schlagen an dieser Stelle. Vielleicht was ich unfassbar überraschend fand, das hatte ich gar nicht auf dem Zettel bei Angie, dass sie aus Lublin von der Kurzbahn-EM ohne Edelmetall wieder zurückgefahren ist.
Ja, doch.
Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Weil
da
ich
haben
sie
wir
ja,
beide uns eben verschätzt, weil wir ihr sehr viel Edelmetall zugesprochen
ja,
hatten.
weil ich sie gerade in den Tauchphasen so super entwickelt fand bei der DKM. Das waren so Riesenschritte. War dann natürlich die Belgierin mit Rose van Notterdijk, die dann ihr die Show gestohlen hat, so ein bisschen. Aber das ist jetzt hier Langbahn und gerade über die 50 Angie so konstant gewesen, mit Lasse seit Jahren zusammen. Die wissen genau, was sie tun. Es wird Finale, es wird irgendeine Medaille. Im besten Falle wird es Gold. Könnte aber ja nicht der einzige deutsche Rekord werden, der vielleicht sogar ohne Edelmetall bleibt. 50 Meter ist ja auch immer ein bisschen, es ist ein bisschen Glücksspiel, die 50. Und wir kennen die Meldeliste nicht. Die anderen können ja auch schwimmen, das haben wir gesehen im Dezember.
Ich sehe sie da auf einem Silberplatz hinter Sarah. Das,
ja. Maja wird ins Halbfinale schwimmen und Yara Riefstahl bleibt im Vorlauf hängen. Finde aber Yara eine extrem spannende Persönlichkeit, weil ich eigentlich gerne wissen möchte, wie sie jetzt aus der Saison rausgeht. Am Ende des Tages, die JDM war gar nicht gut. Ich glaube, da tritt man ihr auch nicht zu nahe. Das war von all dem Druck, da als Bestenlistenerste gesetzt zu sein, so deutlich Favoritin zu sein, dem konnte sie oder dem hat sie nicht standgehalten. An der Stelle, das war aber ein super wichtiges Learning, dass ihr jetzt hoffentlich über die 100 Delfin weiterhilft bei den Europameisterschaften und dafür ein super starkes Ergebnis sorgt, auch über die 50. Aber ich glaube nicht, dass sie schneller sein wird als Maja.
Aber auch da nochmal hervorzuheben, dass sie bei den Finals, ähnlich wie Angie, sich von Rennen zu Rennen gesteigert hat auf den 50-Schmett und auch extrem dicht an den Altersklassenrekord rangekommen ist in der dritten Runde. Ich glaube, sie ist in 26,5 hochgeschwommen. Also ihr fehlten, glaube ich, ein paar Hundertstel. Und das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend, dass sie eben auch kurz nach der JDM es geschafft hat, über drei Runden sich wirklich von Runde zu Runde zu steigern und so eine schnelle Zeit am Ende ins Becken zu setzen. Und ich glaube, ich wünsche es ihr irgendwie, dass sie irgendein Rennen wieder neben Angie schwimmt, weil das scheint für sie auf jeden Fall irgendwie sehr effizient zu sein, da in den Wellen nach vorne gezogen zu werden. Das war eben bei den 100 Schmett bei der DM so, das war bei den 50 Schmett bei den Finals so. Vielleicht klappt das ja in einem Vorlauf oder Halbfinale, aber ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
Witzigerweise das gleiche Podium wie bei den deutschen Meisterschaften. Da gewann Angie vor Maja, vor Yara. Und Yara, ja, Bestzeit geschwommen bei den Finals, bei den Elimination Races auch. Sie stand irgendwann draußen und meinte so, was war ich gemeldet? Ich glaube, ich bin Bestzeit geschwommen und war so, war sie ja nicht die Einzige, der das da gelang. Es war schon ein witziges Format, es hat echt Spaß gemacht. Ja, genau, also da habe ich einfach Bock drauf, Angie zu sehen und ich will Yara da sehen mit der Geschichte. Zweiter Wettkampftag, ja. Machen wir das. Ja, ansonsten, also es gibt noch viele 200, 300 andere Sachen. Ja, wir können jetzt über jede Strecke, glaube ich, 10 Minuten sprechen, aber es führt ja auch eigentlich zu nichts. Pass auf, ich stell noch eine Frage und du darfst jetzt eine Antwort geben. Die Bruststrecken, Klammer, ich persönlich bei mir eigentlich immer aus, weil ich die aus deutscher Sicht wenig spannungsgeladen empfinde. Zumindest was so die innerdeutschen Duelle angeht, da kann man bei den Männern zu Recht drüber streiten, weil ich wissen will, ob Lukas Mazzerat jetzt fit ist zum Höhepunkt oder wie die Saison dann am Ende doch benotet werden muss, weil bisher lief es nicht so richtig gut. Ich glaube, Melvin wird ein bisschen was reißen und dann haben wir die beiden mit Mattes und Zubey, die beiden Neulinge. Aber auf der Frauenseite sind Anna Elend und Lena Ludwig über alle drei Bruststrecken gemeldet und Anna ist the person of interest an der Stelle. Was traust du ihr zu?
Ich habe lange überlegt, aber ganz kurz vorher nochmal zur Vollständigkeit. Ich glaube, du hast Malte Gräfe gerade gar nicht erwähnt. Bei
du hast vollkommen recht.
Ja. Wichtig, wir haben da auf jeden Fall 5 starke Männer am Start. Ich war ein bisschen überrascht, dass Malte die 100 Brust nicht schwimmt, sondern die 50 und 200 macht. Aber ja, wollte ich nur einmal kurz noch dazu sagen.
Sehr gut. Die 100 ist natürlich mit 4 Sportlern voll besetzt und Malte war nicht schnell genug bei den Deutschen. Ich glaube, das ist die relativ einfache Antwort.
Aber war er nicht unter den Top 4 von seinen Zeiten her?
Ja, aber ich glaube nicht bei den...
Nee, eine
nee,
schon.
Nee. Malte ist extrem spannend. Also Zubey ist auf jeden Fall die Norm geschwommen. Mattes ist sie, glaube ich, auch
Nee, der hat sich nur auf 200 geschwommen.
Dann ist das Mattes zweiter Start die 100, damit er nicht die 200 als erstes hat, wo er die Norm geschafft hat. Und dann ist Malte draußen geblieben, der seinen Fokus, glaube ich, auf den 50 hat und dann die 200 als Feel-Good-Start noch mitnimmt.
Ich hatte nur ein kleines Fragezeichen in meinem Kopf. Ja. Aber ich kann gern was zu Anna sagen. Ich habe überlegt, ich war mir nicht sicher, ob sie die 50 Brust schwimmen wird. Sie ist ja jetzt wirklich über alle drei Strecken gemeldet, wie du auch meintest. Ich glaube, da hat sie immer noch so ein bisschen auch den deutschen Rekord im Blick, den sie schon lange nicht mehr verbessert hat. Also sie hält ja alle deutschen Rekorde über die Bruststrecken, Kurz- und Langbahn. Aber im letzten Jahr zum Beispiel die 100 und 200 nochmal verbessert und die 50 nicht. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke ist, hey, den würde ich irgendwie ganz gerne mal wieder brechen. Ich sehe bei Anna 2 Medaillen. Ich könnte mich festlegen, wenn ich muss, welche Strecken das sind. Aber ich sehe da trotzdem auch ein bisschen, Variabilität drin, aber ich glaube, mit 2 Medaillen wird sie noch.
Ich sehe auch 2 Medaillen, habe mich aber viel Vorschusslorbeeren. Die hole ich nicht aus dieser Saison bisher. So ein bisschen vielleicht das Thema, weshalb ich auch Joscha eigentlich mit einem Sternchen sehe, jetzt angefangen hat, Vollzeit zu arbeiten. Das merkt man sehr, finde ich, in seinen Wettkampfleistungen derzeit. Dass da eine Doppelbelastung ist, mit der Anna letztes Jahr ganz hervorragend klargekommen ist beim Weltmeistertitel. Aber sie ist in dieser Saison bisher die 100-Brust-Quali-Norm noch nicht geschwommen. Und das gibt mir doch ein bisschen zu denken. So 1,8 Sekunden über ihrer Bestzeit / deutscher Rekord vom letzten Jahr, der dann entsprechend auch nicht alt ist. I don't know, ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich schwer einschätzen. Ich habe sie da mit einer Bronzemedaille über die 100 Meter Brust, weil ich sie inzwischen auch für so wettkampfstabil halte, dass sie in der Lage ist, beim Höhepunkt nochmal besser zu sein als vorher. Das hat sie zumindest letztes Jahr deutlich gezeigt. Ähnliches Argument wie bei Luca. Du verlernst ja das Schwimmen auch nicht. Sie wird auch nicht weniger trainiert haben als letztes Jahr. Also das Potenzial ist auf jeden Fall in ihr drin, irgendwo eine mittlere flache 5 zu schwimmen. Und wenn das dann mit der Zeit auch nicht für eine Medaille reicht, dann reicht's halt nicht. Dann ist es trotzdem eine super Leistung, völlig unstrittig. Platz 31 übrigens in der europäischen Liste, wenn man sich alle Zeiten anguckt über die 100 Brust, das fällt, glaube ich, ziemlich gut illustriert. Über die 200 Brust gebe ich ihr eine Silbermedaille. Da sehe ich sie als Vize-Europameisterin auch nur auf Platz 22 im Moment. Und die 50 Brust sehe ich sie im Finale. Ja. Aber ich habe, wie gesagt, bisschen Fragezeichen, Vorschusslorbeeren, bin grundsätzlich aber guter Dinge eigentlich.
Ja, dem habe ich, glaube ich, nicht viel hinzuzufügen. Ich habe auch die beiden Medaillen 100, 200. Bei 200 sehe ich sie sicherer als auf den 100 tatsächlich. Ich finde, da hat sie in diesem Jahr schon wirklich stärkere Rennen gezeigt. Auch eine wirklich beeindruckende Konstanz wieder. Und ja, auf 50 kann alles passieren. Und ich glaube, wenn sie noch ein bisschen Wut im Bauch hat, vielleicht für den 100 Brust, dann klappt es vielleicht dann da mit der zweiten Medaille. Aber ich glaube, es wird nicht ihre stärkste Saison. Aber ich glaube, sie kann trotzdem zufrieden dann zurück nach Texas gehen für die nächsten 2 Jahre.
Ich finde auch, dass es technisch gut aussieht und auch so vom Renngefühl her, von der Einteilung her, finde ich das alles fein. Also nicht, wo ich bei anderen vielleicht eher das Gefühl habe, oh, da fehlt hinten raus noch ein bisschen was oder es sieht schwergängig aus, irgendwie so. Das sehe ich bei ihr alles nicht und auch das stimmt mich dann in der Hinsicht einfach ein bisschen positiv. Weil wir gerade bei den Einzelstarts sind, hast du dir Gedanken über so Dark Horses gemacht, über Sportlerinnen, Sportler, die überraschen könnten?
Ich würde mal auf meine Liste gucken. Habe ich nämlich im Vorfeld eigentlich nicht. Ich hatte, wie gesagt, die ganze Saison so ein bisschen Maya Tobin im Kopf, weil ich letztes Jahr einfach schon sehr begeistert von ihr war, wo sie ja frisch wieder angefangen hatte. Ich meine, ich hatte sie vor allem auch im Blick, weil wir uns von früher kennen und ich glaube, ich habe so eine gewisse Neugier mitgebracht, was so ihre Entwicklung dann mit sich bringen wird und war von vornherein sehr, sehr beeindruckt davon. Wie gesagt, ich glaube, es ist kein Dark Horse mehr, weil sie sich dieses Jahr wirklich konstant so stark präsentiert hat.
Voll.
Ich versuche Zeit zu schinden. Ich bin gespannt, was Lise schafft auf dem Rückenstrecken. Ja. Ich hatte nämlich kurz auch mit einer Medaille über 200 Meter Rücken geliebäugelt. Ich habe mich dagegen entschieden bei meiner Prediction, aber ich hatte noch mal kurz ihre Leistung aus dem Vorjahr mir angeschaut, die jetzigen Leistungen natürlich auch von anderen Aktiven in Europa. Aber ich glaube, das wäre so eine Überraschung, die vielleicht nur so eine halbe Überraschung wäre, wenn es klappt, weil sie sich eben letztes Jahr bei der WM wirklich so stark präsentiert hat. Ich meine, ja, da lief die Saison ein bisschen reibungsloser für sie, aber ich fand sie jetzt auch bei den Finals wirklich in sehr vielversprechender Form am Start und habe da auf jeden Fall einen Blick drauf. Ich glaube, das war so mein Dark Horse bei den Mädels.
Dem möchte ich zustimmen an der Stelle. Also Lise habe ich auch, will ich sehen, was sie kann. Vor allen Dingen, also ich glaube, die 200 Rücken sind tough, die 208 sehe ich halt gar nicht. Ich glaube, eine 210 wäre schon ziemlich geil und würde vermutlich auch fürs Finale reichen und dann gehen wir happy raus. Ich finde die 100 viel interessanter. Ob endlich die 59 steht, ob die 60 Sekunden endlich fallen.
Wäre so wichtig für die Staffel.
Es sieht halt irgendwie alles danach aus und es wäre so ein wichtiges Puzzleteil für die Lagenstaffel, wo sie selber gesagt hat, sich dessen bewusst ist, dass dort drei Athletinnen von Weltniveau da sind und die Rückenstrecke da hinten ran steht über die 100 Meter. Aber gar nicht mit so einem Druck von wegen, boah, ich bin die Wurst, an mir scheitert alles, sondern mit einem, ey, ich kann und will auch so gut sein wie die anderen drei, also mit einem durchaus sehr, sehr positiven Mindset und Framing an der Stelle. Ich sehe die 59 tatsächlich, glaube ich, und dann sprechen wir über ein neues Niveau.
Ja, ich glaube, bei den Jungs, vielleicht Timo Sorgius, weil er sich nur auf eine Strecke fokussiert, er schwimmt nur die 200 Kraue. Ich meine, gut, da warten sicherlich noch der ein oder andere Staffelstart auf ihn. Aber der hatte ja auch wirklich über vier Strecken, wenn mich nicht alles täuscht, die Norm unterboten. Also 100 Kraul, 200 Kraul, 100 Rücken, 200 Rücken und 200 Lagen. Fünf Strecken sogar. Also war da auf jeden Fall sehr, sehr fleißig unterwegs. Und sich dann nur für eine Einzelstrecke zu entscheiden, spannend. Lässt aber auch darauf schließen, dass eben wirklich, auch wenig überraschend letztendlich, aber dass der Fokus extrem auf den 200 Freistil liegt. Deswegen bin ich da gespannt, was er reißen kann. Ich meine, ich glaube, wenn er sich einen Platz im Finale sichert, ist das eine extrem beeindruckende Leistung. Ich glaube, Top 3 sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da geht es dann auch eher in Richtung Staffelmedaille vielleicht. Und da eben zu sagen, man will auch Teil einer Mixstaffel sein, wo vielleicht eine Medaille bei rumkommt. Aber da bin ich sehr gespannt. Und ansonsten Björn Kammern habe ich mir noch jetzt gerade auf meiner Liste markiert, der die 100 und 200 Schmett schwimmt. Wo, glaube ich, auch sicherlich noch eine gewisse Steigerung möglich ist von den Zeiten, die er bei der DM geschwommen ist. Und da freue ich mich drauf, vielleicht eben auch sowas wie ein Finale über die 200 Schmett mitzunehmen, da irgendwie Top 5, Top 6, wäre, glaube ich, auf jeden Fall ein großer Erfolg.
Ja, Björn, super, ja, interessanter Athlet, jetzt nach seinem Umzug nach Hamburg auf jeden Fall. Ich glaube aber, da ist jetzt gerade nicht viel Luft nach oben. Die 56, 66 waren überragende Zeit von den Deutschen und mit dem Wechsel aus Tennessee jetzt nach Hamburg, Umzug, blablub, da wird das Training ein wenig gelitten haben.
Ja.
Ich glaube es nicht an der Stelle, aber für die Zukunft auf jeden Fall. Ja. Wir haben über Johannes Liebmann schon gesprochen, den habe ich hier noch als Dark Horse, wobei ich da natürlich, ja, wie dunkel das ist, weiß ich auch noch nicht. Aber weniger strittig ist, ich bin gespannt, was Lukas kann, Mazarat. Da die 200 Brust sahen eigentlich extrem gut aus, auch mit der entsprechenden Ansage im Laufe der Saison, wo er mit Ansage super schnell geschwommen ist. Ja, hat jetzt auch alle drei Bruststrecken bekommen, hurray. Und jetzt wird's wild, pass auf. Jemand, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, aus Heidelberg. Wer?
Nee, reden wir weiter. Weil ich doch gar nicht weiß, wo er trainiert. Also der Verein ist ja nicht Heidelberg.
An wen denkst du denn?
Weiß ich nicht. Achso, sind wir noch bei den Jungs oder sind wir bei den Mädels?
Ich bin bei den Mädels.
Achso, ja gut, dann über Noelle. Ja gut.
Über Noelle, genau. Die schon fast den deutschen Rekord gebrochen hätte dieses Jahr über die 200 Meter Lagen im April und dann nie wieder dorthin kam. Ganz plötzlich, als hätte sie verlernt, wie es geht, wie man das gut einteilt, wie man das taktisch klug schwimmt, diese 200 Lagen.
Naja, vor allem auch direkt im Anschluss an eine Lebensmittelvergiftung. Sie war eigentlich gar nicht fit bei dem Quali-Wettkampf, hat sie selber erzählt.
Extrem angenervt war auch, dass sie nicht deutsche Meisterin geworden ist über die langen Strecken, sondern dass Linda schneller war. Klar, in einem engen Battle, du willst gewinnen als Sportlerin. So gar nichts, keine Zwietracht säen, aber du verlierst einfach ungern. und ihr das ganze Jahr über berichtet, dass sie noch nie so hart, noch nie so fokussiert trainiert hätte. Jetzt mit der Pause, mit der gezielten Ruhephase vor der EM, hoffe ich, könnte ich mir vorstellen, dass da echt ein Sprung kommt und dass es klickt und dann könnte sie richtig durchs Wasser fliegen. Und dann geht da, glaube ich, ordentlich was.
Richtung deutscher Rekord.
Richtung deutscher Rekord auf jeden Fall. Für was die Zeit dann reicht, wo habe ich sie denn hier? Noel Benkler. 200 Lagen ins Halbfinale gepackt und über die 400 Lagen habe ich sie in die schnellsten 8 Europas gepackt. Sicherlich ambitionierte Ziele, aber machbare Ziele.
Gehe ich aber mit.
Ja, und da bin ich ein bisschen mehr hyped, sagen wir so, in den Vorläufen.
Auch da nochmal bei ihrer EM auf der Kurzbahn, Platz 4, 400 Lagen, knapp an der Medaille vorbei. Also sie hat auch schon ein bisschen internationale Erfahrung sammeln können. Und ich glaube, dass ihr dieses Konzept sehr liegt. Und was ich sowieso jetzt bei all diesen jungen Talenten irgendwie total schön finde, ist, dass die jetzt so ein bisschen diese Chronologie haben von gegebenenfalls eine Kurzbahn-EM geschwommen, jetzt eine Langbahn-EM, nächsten Jahr eine WM, dann Olympia. Also dass so diese, dass das Build-up irgendwie denen erlaubt, Fehler zu machen, aber auch erlaubt eben Erfahrungen zu sammeln, daran zu wachsen und dann eben wirklich von Jahr zu Jahr immer noch ein bisschen mehr zeigen zu können und sich dementsprechend irgendwie auf der internationalen Bühne auch festsetzen zu können.
Absolut, absolut. Das ist ein super dankbarer Zyklus, der da jetzt startet Richtung LA. Bin ich voll bei dir. Wir haben kurz am Anfang drüber gesprochen, um es im Gedächtnis zu rufen, Juliana Bokschka, glaube ich, da könnte was gehen. Julian Koch, ich glaube, ist der Inbegriff. Wenn du jetzt das Lexikon bei Dark Horse aufschlägst, ist, glaube ich, ein Bild von Julian da zu sehen, weil I don't know, gar keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da kommt. College-Wechsel jetzt nach dieser Saison, geht nach Tennessee, also löst dort quasi Julia Mozinski und Björn Kammann ab, damit die deutschen Fahnen dort weiter vertreten bleiben. Ja, aber ich glaube, also Noel und Julian sind, glaube ich, die beiden, auf die ich hier am ehesten den Scheinwerfer richten würde, wenn es denn gut läuft. Genau. Ich wollte mit dir gerne noch über die Staffeln reden. Müssen wir jetzt gar nicht so wahnsinnig ausführlich machen, aber ich finde es spannend, dass wir in den Staffeln das erste Mal, soweit ich mich zurückerinnern kann, wirklich in einigen Quartetten eine Auswahl aus vielen gleich starken Aktiven haben. Das ist eine völlig neue Qualität. Ich habe mir irgendwo notiert, diese amerikanischen Verhältnisse mit Relay-Only-Schwimmern haben wir jetzt ein bisschen ad acta gelegt, weil Nina Yatzy Einzelstarts hat, weil Julian Koch Einzelstarts hat. Aber das wären grundsätzlich Aktive, die ja wirklich nur kommen, um den Protagonisten Vorlaufstarts wegzunehmen, also Vorlaufbelastung als Staffelschwimmer wegzunehmen, sie zu entlasten. Und trotzdem nicht für einen so großen Qualitätsabfall sorgen, dass eine Angst herrschen muss, man verpasst das Finale der besten 8. Und das finde ich beeindruckend. Das finde ich wirklich, wirklich stark.
Ja, das ist schön. Vor allem, also es macht ja für uns jetzt zwar schwieriger, irgendwie vorherzusehen, was passiert, weil wir die Besetzung absolut nicht vorhersehen können, weil so viel Bewegungsspielraum da ist. Vor allem eben auch, was wir schon angesprochen haben mit Kai, der irgendwie 3 Strecken bei der Lagenstaffel schwimmen könnte und trotzdem irgendwie auf jeder Strecke auch dann noch ein sehr guter Zweit- oder Drittschnellster irgendwie in Frage kommt.
Ja.
Ja, deswegen, ich glaube, die Staffeln werden sehr viel vor Ort anhand von Tagesform entschieden, aber auch von Wettkampfkalender, wann steht welche Strecke an, wer hat wie viele Starts an dem Tag oder am Vortag, Nachtag, wie auch immer. Ich sehe auch sehr viel Potenzial für die deutschen Staffeln, aber ich habe gleichzeitig so ein bisschen Bauchschmerzen, weil es ist nicht das erste Mal, dass wir starke Staffeln ins Rennen schicken. Ja, wir haben
absolut
mehr Leute dahinter stehen, die Staffel irgendwie unterstützen können, beziehungsweise einspringen können. Aber was sich so ein bisschen als Phänomen ja leider in den letzten Jahren gezeigt hat, ist, dass die Deutschen es manchmal nicht schaffen, an ihre Bestzeiten ranzuschwimmen in den Staffeln, während andere Staffeln, andere Nationen die Staffel nutzen, um persönliche Bestzeiten zu schwimmen, um über das eigene Leistungsvermögen hinauszukommen. Und ich weiß nicht, was dieses Mal anders sein soll. Und das ist total schade, weil ich sehe super viel Potenzial bei den Staffeln, aber ich habe irgendwie, wie gesagt, die Sorge, dass es trotzdem nicht Klick macht und dass sie vielleicht in Richtung ihrer persönlichen Bestzeiten schwimmen, aber es halt trotzdem oft dann 3 andere Nationen geben wird, die das irgendwie in Anführungsstrichen besser hinkriegen, über sich hinauswachsen und dann doch mehr Medaillen gewinnen als die Deutschen. Auch wenn ich Medaillen bei den deutschen Staffeln sehe. Also don't get me wrong, ich sehe Medaillen, aber vielleicht nicht so zahlreich, wie man sich das wünschen würde.
Ich sehe witzigerweise gar nicht so viele Medaillen bei den Staffeln. Also zwei.
Na gut, ich habe drei.
Zwei habe ich. Oh nee, ich habe auch drei. Sorry, ich ziehe zurück. Ich habe auch drei. Aber von den Ausführungen, die du gerade gemacht hast, und die waren richtig, das würde ich so eins zu eins unterschreiben, denke ich auch immer, müssten doch mehr sein. Es müssten doch mehr sein. Und warum so überzeugt uns? Weil ich aber auch sagen muss, man darf vielleicht auch an manchen Stellen eine hohe Dichte an gleich starken Aktiven nicht verwechseln mit einem hohen internationalen Niveau. Ich finde zum Beispiel bei den 4x200 Freistil der Männer zeigt sich das. Da steht Lukas ganz weit vorne und dann kommen drei Aktive, die ja vielleicht so eine 45 schwimmen. Eine 46. Und das reicht international eigentlich nicht, um Richtung Medaille zu schielen. Nicht mehr. Weiß jetzt nicht, wie es bei so einer EM aussehen wird, aber da gibt's auch noch andere Nationen, die da vier etwas schnellere ins Wasser bringen. 4x200 Freistil der Männer, Top 3 habe ich mit Mertens, Sorgus, B-Schnitt, sind für mich gesetzt. Und dann kann man sich überlegen, ob es ein KG Winkler schwimmt, ein Olli Klemet oder ein Joscha Salchow als Vierter.
Ich sehe da Olli eigentlich relativ sicher gesetzt. Ich habe da die zweitschnellste Zeit in diesem Jahr auch gehabt.
Ja, aber der war schon im Freiwasser, muss noch dreimal im Becken ran.
Auf der anderen Seite, du hast Joscha, der auf die 50 und 100 setzt, der, glaube ich, die 200 jetzt nur bei den Finals geschwommen ist. Was irgendwie schwierig ist einzuschätzen, glaube ich. Und ein Kai, der irgendwie für viele hunderte Staffeln gebraucht wird, der viele Einzelstarts haben wird, weil er viele Halbfinals zu Finals schwimmen wird.
Und da wünschen wir uns Florian Wellbrock zurück, der letztes Jahr bei der WM in dieser Staffel am Start war.
Who knows? Ist das deine bold prediction?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe gesagt, und dazu stehe ich auch immer noch mit allem Respekt, den ich habe, aber wir werden Flo internationalen Meisterschaften nicht mehr im Becken sehen. So. Ja. Die Lagenstaffel der Frauen stellt sich auch weiterhin von selber auf. Die Freistilstaffel der Männer eigentlich auch, aber mit Joscha Salchow, Julian Koch, KG Winkler, Cornelius Jahn hatte die viertschnellste Zeit im Quali-Zeitraum. Und dann kannst du dir noch überlegen, ob ein Timo Sorgios, ein Ole Eidam oder ein Armbruster im Finale, im Vorlauf.
Auch einen Lukas Mertens setzen.
Man könnte auch einen Lukas Mertens setzen.
Noch mal zwei Staffeln melden. Was hältst du davon?
Ja, lass uns mal eine Richtung Medaille bringen. Ich glaube, dann sind wir schon ganz happy. Weil die sehe ich da halt
Medaille
auch nicht.
Medaille sehe ich da aber tatsächlich auch nicht. Also du hast die Italiener, du hast die Briten und du hast die Russen.
Genau. Und das ist das, was ich meine. So, du kannst jetzt zwar aus acht Sportlern wählen, was total geil ist für die deutsche Konkurrenz und für eine deutsche Meinung und für alles. Ich bin all in. Ich bin Hype Train, 100 Freistil. Bei Männern und bei Frauen. Voll. Für eine Staffel international. Ich freue mich, eines Besseren belehrt zu werden. Dafür kommen wir jetzt, würde ich dann den Schwung machen zu den Bold Predictions. Bei den Staffeln beginnen die 4x200 Freistil der Frauen. Habe ich die überhaupt als Bold Prediction? Ich glaube ja. Wo sind die denn? Da, große Überschrift. Habe ich tatsächlich nicht. Aber dann leiten wir trotzdem rüber. Ich habe gesagt, die 4x2 der Frauen schwimmt deutschen Rekord.
Mhm.
Und holt sich damit die Bronzemedaille in einem packenden Finish 200stel vorm Viertplatzierten.
Das ist sehr konkret. Also eine Medaille sehe ich auch. Vielleicht sogar Blick auf die Silbermedaille. Silber oder Bronze, deutscher Rekord, unterschreibe ich.
War witzigerweise auch bei SwimSwam jetzt.
Daher hat es auch ursprünglich und dachte, hab nochmal nachgeschaut und nachgerechnet. Ja. Und dachte so, ja doch, es ist irgendwie eine sehr überzeugende Aufstellung. Vor allem eben auch, also ich finde es da fast spannender zu sagen, wen setzen wir ins Finale.
Ja,
weil
absolut.
Du eben einige auch gar nicht einschätzen kannst, wie eine Isa Gose, wie eine Maya Werner, weil sie die Strecke im Einzel nicht schwimmen. Und ja. Da bin ich sehr gespannt.
Es ist Tag 1 der Wettbewerbe, alle ausgeruht, eigentlich alle auf der Höhe soweit. Eine Maya Werner wird es nicht schwimmen, dafür verkaufe ich mich. Die hatte auch in Hannover noch so mit Rücken zu tun, dass sie auf die 800 verzichtet hat und sie werden nicht das Risiko eingehen, sie da in der Staffel, wenn du andere hast, die genauso schnell sind.
Die Frage, lässt du eine Isa schwimmen, die davor noch im Freiwasser unterwegs war, wahrscheinlich auch eher nicht.
Doch, Isa schwimmt. Verkaufe ich mich.
Im Vorlauf oder im Finale?
Finale auf jeden Fall. Ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, im Vorlauf, um zu gucken, wie die Form ist, Und um dann zu entscheiden, ob es ein Finalstart wird oder nicht.
Ja, da gehe ich mit.
Oh, es wäre so ärgerlich. Isa hat diese Staffel über Jahre hinweg getragen. Und jetzt, wo sie eine Medaillenchance haben, soll sie dann draußen... Ich würde es nicht machen. Das könnte ich nicht mehr schlafen.
Ich glaube, soll draußen bleiben, ist es gar nicht, weil dann wäre es, ich möchte draußen bleiben, um mich auf meine anderen Strecken zu fokussieren. Also ich glaube nicht, dass, wenn Isa sagt, sie möchte das schwimmen, dass da sich irgendjemand querstellt.
Nein, auf gar keinen Fall. Das glaube ich auch nicht. Nein, ja. Hast du recht. Genau, die zweite Medaille holt die Mixstaffel 4x100 Lagen.
Da hatte ich zu viele Fragezeichen, welche Besetzung wir haben. Ich konnte heute Morgen nicht rechnen. Und
ja, Kenji oder Corny vorne weg. Dann Brust schwimmt Melvin, Delphine schwimmt Angie und Kraul schwimmt irgendeine der vier schnellen Kraul-Schwimmerinnen.
Ich sehe da Platz 4. Irgendwie bei den Mixstaffeln habe ich nämlich dann immer das Gefühl, okay, es gibt so viele Nationen in Europa, die zwei starke Frauen und zwei starke Männer haben. Wir haben vielleicht eine höhere Breite als andere Nationen, aber ich habe das Gefühl, dieses i-Tüpfelchen sehe ich dann doch anderswo leider mehr gegeben.
Das sehe ich bei der Lagenstaffel halt tatsächlich als einziges. Bei den anderen sehe ich auch kein Edelmetall. Die 4x100 Freistil Mixed schmeiße ich sogar im Vorlauf raus. Aber wir werden sehen. Die dritte Medaille geht an die Männer in der 4x100 Lagenstaffel. Und zwar werden die werden Vize-Europameister.
Okay. So, hast du da eine Idee, was die Besetzung angeht? Dreimal
auf
Kai?
Auf gar keinen Fall. Ich glaube, Kai wird Delphine schwimmen. Der wird viel schneller sein als die anderen. Das wird unstrittig sein. Die Lücke im Rücken zu Corny wird nicht so groß sein. Das wird Cornelius schwimmen. Brust wäre ich schockiert, wenn es nicht Melvin macht. Dann muss Lukas eine echte Sahnewoche haben, was ihm zuzutrauen ist. Aber wenn du mich jetzt fragst, sehe ich die nicht. Und Kraul wird Joscha hinten raus schwimmen. 47,2 Silber. Nein. nein, da wirfst du Joscha ins Wasser hinten raus.
Das ist zwar jetzt nicht eine meiner Bold Predictions, aber ich glaube, dass der deutsche Rekord nach dieser Woche nicht mehr bei Joscha liegen wird. Über die 100 Kraul. Vielleicht ist es auch eine Bold Prediction, aber das wiederhole ich auch, glaube ich, gefühlt seit der DM und immer wieder. Aber ich glaube, dass Kai sich den Rekord in relativ naher Zukunft holen wird.
47,8. Ja, okay, wir werden sehen. Wen hast du denn dann als Medaille? Du hast nur mit dem Kopf geschüttelt, außer bei den Frauen 4x2.
Ja, ich habe alle 4x200 Kraul-Staffeln, weiblich-männlich mixed. Weiß ich auch nicht. Ich habe mich heute Morgen irgendwie damit identifizieren können, dass die alle die 200 Kraul schwimmen. Weiß ich nicht. Ich bin da jetzt auch nicht super festgeschrieben. Ich war bei den Staffeln, wie gesagt, sehr überfordert. Aber bei den Mädels auf jeden Fall. Das wäre, glaube ich, auf jeden Fall die Rangfolge. Ja. Ich glaube, dass du in der Mixstaffel wirst du zwei Mädels haben, die eine flache 57 schwimmen und du wirst Lukas haben, wenn er die Staffel schwimmt, der eine 44 schwimmt und du hast dann vielleicht tatsächlich einen Timo Sorgius, der eine 45 relativ flach schwimmt und ich denke, da ist dann schon eine Bronzemedaille drin. Ich denke, an den Briten geht da gar nichts vorbei.
Da hast du einen guten Punkt in der Freistilstaffel. Ja, okay, sehe ich.
Was haben wir denn noch? Genau, die 4x200 der Männer vorausgesetzt. Olli ist fit und Olli schwimmt die Staffel. Also ich glaube, mit Kai oder Joscha schwieriger. Einfach weil ich nicht, das sind nicht die Strecken, auf die sie sich jetzt eingegroovt haben für dieses Jahr. Und ich glaube, dass das dann, sag ich mal, wirklich in Anführungsstrichen als schwächstes Glied in der Kette irgendwie schwierig wird, da unter die Top 3 zu schwimmen. Aber wenn du, wenn Olli da so ein bisschen den Blick drauf geworfen hat und die Staffel verstärkt, Timo und Jano, die eben nicht so viele Starts haben werden, die da all in gehen können, wenn man dann Lukas überredet bekommt, die Staffel zu schwimmen fürs Team, dann ist da auch eine Medaille.
Lukas wird die 4x2 auf jeden Fall schwimmen. Mit der Mixstaffel hast du einen guten Case aufgemacht. Aber ich habe sie ins Finale getippt, so. Das reicht doch
auch. Ja. Wir müssen uns ja auch uneinig sein, sonst wäre es
das wäre super, super lame sonst. Über Tippspiel müssen wir nachher off-camera nochmal sprechen, ob wir das noch irgendwas ich weiß auch noch nicht, wie motiviert ich für 81 Starts bin. Naja. Wir sind gerade bei Medaillen. Hast du dir Gedanken über die Einzelmedaillen gemacht?
Ja. Ich habe mir eine Anzahl aufgeschrieben. Ich habe bei den Jungs, Männern habe ich 8 und bei den Mädels habe ich 7 Einzelmedaillen, also 15 insgesamt.
Bei den Männern hast du 8. Warte, ich muss kurz durchgehen. 2, 4, 6, 8. Da habe ich 10. Ist ja völlig klar.
Mhm. Ja, du hast die 100 Schmett von Kai auf jeden Fall, die ich nicht habe.
Ja, die sind eine sichere Bank. Und bei den Frauen habe ich 8 tatsächlich. Ich habe in der Summe 5 Bronze, 3 Silber, 10 Gold in den Einzelentscheidungen.
Ja, ich habe gar nicht nach Medaillenfarbe sortiert. Ich habe 2x Angie, 2x Anna, 3x Isa bei den Mädels.
2x Angie habe ich auch. Die wird 2x Europameisterin bei mir. 2x mit deutschem Rekord. 2x Anna. Und 3x Isa, ne? Die wird auch 3x Europameisterin, ist auch gesetzt.
Puh, spannend.
Ja, gegen Quadarella. Also das ist nur Simona. Und die hat es jetzt irgendwie im Sack gehabt. So bei,
die hat deswegen. Da eine echt starke Saison auch gehabt. Also da, ich glaube, da sehe ich nicht 3x die gleiche Medaille.
Aber Isa schwimmt deutschen Rekord über die 400 Freistil. Ich habe das Gefühl, da fällt was. Und ich habe eine Bronzemedaille für Maja Werner über die 400 Freistil.
Da hatte ich auch drüber nachgedacht. Und dann nicht mehr. ja, irgendwie, also ich würde es ihr total wünschen, weil sie auch wirklich eine sehr erfolgreiche Kurzbahn-EM hatte mit 2 Medaillen. Ja, also sehe ich nicht als komplett aus der Luft gegriffen, aber ich glaube, es wird eher Richtung Platz 4, Platz 5, was auch extrem stark.
Es ist der letzte Wettkampftag, das macht so ein bisschen den Strich durch die Rechnung. Die gesundheitliche Fitness, fragwürdig, sie werden aber alles dafür tun, dass sie fit ist. Ich glaube nämlich, Maja ist auch noch eine derjenigen, die mit am meisten unterschätzt sind in diesem Team. Zur Erinnerung ist diejenige mit den meisten Einzelqualis. 5 Stück. 4 Kraul, eine Rücken. Sah auch, also tut mir ein bisschen weh, dass sie nicht bei 100% ist, sonst hätte ich sie, glaube ich, noch mehr favorisiert.
Ja.
Bei den Männern habe ich Lukas gewinnt, die 400 Freistil. Klar, Melvin gewinnt die 50 Brust.
Mhm.
Sven Schwarz gewinnt die 800 und 1500. Melvin schwimmt deutschen Rekord über die 50 Brust übrigens. Silber geht für Melvin in den 100 Meter Brust. Mhm. Und Silber gewinnt KG über die 100 Delfin. Johannes holt Bronze über die 1500, Olli holt Bronze über die 800 und jetzt kommen nochmal 2 völlig wilde Sachen. Pass auf.
Bronze jeweils. Wen hast du denn da auf 2 dann virtuell gesetzt? Daniel Wiffen oder?
Ja, irgendjemand wird schon schnell schwimmen. Paltrinieri, keine Ahnung.
Wow, okay.
Ich tue mich immer schwer mit Doppelsiegen, ehrlicherweise. Ich weiß
aber den langen Freistilstrecken finde ich, das ist so eine Bank. Nein.
Ja. Ich habe woanders meine Mutpunkte verbraucht. Ich habe nämlich die 200 Meter Rücken eine Bronzemedaille verteilt an Corny. Und
okay.
Das ist, glaube ich, völlig falsch. Bei näherem Nachdenken. Aber sei es wie es sei.
Siehst du da auch einen deutschen Rekord dann? Oder?
Ja, weil wir gerade gesagt haben, eigentlich musst du deutschen Rekord schwimmen für Richtung Medaille, ne? Nee, habe ich nicht. Und da erkennst du die Substanz, die dahinter steckt. Aber schwimmt aktuell die 16 schnellste Zeit in Europa über die 200 Rücken. Und da sind ja die Mehrfachnennungen immer noch mit dabei. Deswegen habe ich ihn da, glaube ich, schon ein bisschen weiter nach vorne gegeben. Aber jetzt wird's richtig vogelwild. Und damit kommen wir jetzt tatsächlich zu den Bold Predictions. Das Dranbleiben hat sich gelohnt. Weil Lukas Mertens wird Europameister über die 200 Freistil. Das ist noch gar nicht so bold. Jetzt komme ich eigentlich mit dem härtesten Ding, was ich hier aufgeschrieben habe, überhaupt ums Eck. Da wird nämlich ordentlich am Weltrekord gekratzt über die 200 Kraul.
Von Lukas.
Und David.
Ja.
Von allen beiden. Die werden sich alle beide richtig was geben. Und zwar aus den Gründen, Popovic hat man das ganze Jahr irgendwie wieder nicht gesehen. Die Gerüchte, die scherzhaften Argumente sagen, er kann ja bloß im Freibad schnell schwimmen. Wird jetzt das aber auch in der Halle zeigen. Ist er nicht auch Olympiasieger geworden, 200 Kraul? Ich glaube, aber da müsste ich jetzt. Hat die letzten Monate mit Pan Zhanlei trainiert, wie zu hören war. Also Popovic wird richtig fit sein. Und für Lukas ist es nach der 4x200 Freistilstaffel dann am vierten Wettkampftag der zweite Star oder der dritte, wenn wir so wollen. Der ist noch nie so ausgeruht und so fit zu den 200 Freistil angetreten. Und er wird nicht wie bei Olympia den gleichen taktischen Fehler machen und das so überpacen von vorne weg, sondern das besser einteilen können. Und Popovic hat schon mal Richtung Weltrekord geschielt. Und die werden, glaube ich, alle beide hier bei ihrem Highlight-Wettkampf dieses Jahr die Konkurrenz in Grund und Boden schwimmen und Paule Biedermann ein bisschen einheizen.
Right, finde ich einen sehr, sehr mutigen, aber auch sehr guten Take. Ich habe da selber nicht so aktiv drüber nachgedacht, aber es macht was her. Also wäre schön.
Also ich finde, das es macht mehr Sinn als manch anderes, was ich schon gesagt habe. So.
Das ist eine gute Überleitung zu einer meiner Predictions, die, glaube ich, ja, sich nicht unbedingt auch mit dem deckt, was ich bislang gesagt habe, aber ich fand es irgendwie zu schön, um es nicht auszusprechen.
Ich find schön, dass wir beide übrigens auch immer bei unseren Ansagen bleiben, selbst wenn wir in den letzten 80 Minuten gemerkt haben, vielleicht auch nicht. Das finde ich sehr schön.
Und zwar ist eine meiner Bull Predictions über Kai. Und ich sehe ihn mit 3 Medaillen in 3 unterschiedlichen Lagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass er 100 Schmett, 100 Rücken und 100 Kraul für die Top 3 schwimmt. Also eigentlich habe ich es ihm auf den Einzelstrecken jeweils nicht zugetraut, aber so in diesem Trio zu sagen, ich schwimme 300er, 3 unterschiedliche Lagen. Ich bin auf einer Erfolgswelle in Paris unterwegs und ich hole mir da einfach 3 Medaillen. Fand ich irgendwie schön. Und weiß nicht, ob es das schon mal gab. Das, also gut, klar, Léon Marchand vielleicht mit Brust, Schmett und Lagen. Aber ja, fände ich irgendwie eine coole Sache. Und am Ende, selbst wenn es dann nur 3 Finalteilnahmen mit in 3 unterschiedlichen Lagen, finde ich es trotzdem sehr, sehr beeindruckend. Und bin ich sehr gespannt, wie er das meistert.
3 Finalteilnahmen habe ich, aber die 100 Freistil, Ist eine Ansage, aber spätestens in Rücken höre ich eigentlich auf. Also Freistil kann ich mir noch irgendwie zusammenklabüstern, Delfin muss ich ja auf meinem Hype-Train bleiben, aber in Rücken sehe ich es tatsächlich nicht, dass die Konkurrenz so weit weg mit den Russen und mit Hubert Kosch und bestimmt noch 103 vergessen.
Ja, Thomas Chekhon hast du als Olympiasieger. Also, ja.
Luke, weißt du, was ist das hier? Die Ollie Morgan bei den Briten kann auch Rücken schwimmen.
Ja, auch. Ja. Es gab ja auch keinen 2 in der Weltrangliste im Moment sogar.
Schwimmen doch auch alle irgendwo eine 51er Zeit, ne?
Nur 52 flach, aber.
52 flach, ja, ist eine Sekunde. Hey, you got a lane, you got a chance. Come on.
Ja.
Pass auf, ich mache weiter mit einer Feel-Good-Story. Wir kommen zurück zu Ole Braunschweig. Wir haben viele Worte verloren. Und was die meisten von euch natürlich schon wieder vergessen haben, ist, dass Ole die Bronzemedaille gewann über die 50 Rücken in 2022. Daran erinnert er sich zurück. Er erinnert sich gleichermaßen zurück, dass mit 29 Jahren die Uhr tickt Richtung Rekorde. Und er hat schon den deutschen Rekord 2-mal sogar über die 50 Rücken. Er ist schon 2-mal gleich schnell geschwommen. Und diese Sonderstellung nervt ihn, deswegen wird er mit einem deutschen Rekord im 50-Rücken-Halbfinale ins Finale einziehen und in Tränen aufgelöst in der Mixzone stehen.
Ja, das finde ich schön. Das finde ich gar nicht so einen gewagten Tipp. Also,
weil nämlich, also. ja, danke, passiert nicht oft, dass du mir hier zustimmst, er ist schon eine 24,70 geschwommen dieses Jahr. 1300stel nur über dem deutschen Rekord. Und das hatte ich auch tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das hat mich sehr überrascht, dass er da schon so nah dran war. Und ja, wir alle kennen Oles Barthaare und all das andere, was dort für Bremsen sorgt beim Schwimmen. Das ist jetzt frisch rasiert. Ich glaube fest dran. Ich glaube, es wird ein deutscher Rekord und das Finale. Ja.
Ach so, ich bin
ich
schon
gebe wieder. Ab.
ja, ich habe das vorhin ja schon einmal kurz angesprochen, um die langen Freistilstrecken, wo wir bei den Männern eben jeweils ein Trio an den Start schicken, bestehend aus Sven, Johannes und Olli. Und ich sehe da eine taktische Abmeldung nach dem Vorlauf. Also meine Prediction ist, dass nicht unbedingt die Top 2 auch die 2 sind, die im Finale schwimmen.
Was ist denn jetzt hier für ein Twist von hinten durchs Auge? Okay, ja.
Ich weiß auch nicht, ich habe da länger drüber nachgedacht und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass, oder meine Visualisierung war, wir sehen die 800 Meter Freistil im Vorlauf. Sven macht sicher das Ding, schwimmt relativ schnell, als erster sicher weiter. Und Johannes ist doch irgendwie ein bisschen überfordert, vielleicht von dem ganzen Trubel. Erwartungshaltung als Europarekordhalter scheidet knapp hinter Olli aus. Olli schaut voraus und denkt sich, cool, die 4x200 Kraul-Staffel steht noch an, haben wir Medaillenchancen, die 400 Kraul stehen an, wo ich hinter Lukas der zweitschnellste Europäer bin. Die 800 haben sich gerade doch extrem hart angefühlt, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um mich vom Freiwasser zu erholen. Ich glaube, Johannes mit seinem Europarekord im Rücken kann da noch mehr, sollte im Finale schwimmen, zieht dann ins Finale ein, wird Zweiter und wir haben so eine kleine Franziska von Almsick-Wiederholungsstory.
Also ich hänge an deinen Lippen, diese Erzählung, das holt mich ab, finde ich gut. Ah, okay.
Ich dachte, bei 81 ja. Leuten müssen die richtig tiefen Geschichten rausgeholt werden, die unerwartet sind. Und da bin ich zu dem Entschluss gekommen.
Mir gefällt es, dass du Olli in die 4x2 Staffel setzt. Das finde ich, das existiert in meiner Realität halt gar nicht.
Ja.
Erster Tag, zweiter Tag sind dann die 800. Aber es klingt irgendwie stimmig. So, ja. Schön.
Boah. Ja.
Mensch. Einen habe ich noch.
Und dann freuen sie sich alle. Dann stehen sie auch Tränen aufgelöst in der Mixzone. Also wenn wir schon dabei sind, dann vergießen wir noch ein paar Freudentränen. Genau. Und dann.
Olli steht in der Mixzone neben Johannes und so richtig theatral. Johannes übergibt so die Startnummer. Möchtest du meinen Finalplatz haben?
Who knows?
Finde ich gut. Ich mag die Szene, Fantasie und so. Letzter Punkt. Die Lagenstaffel der Frauen. 4x100 schwimmt deutschen Rekord.
Wer hält den gerade?
3:55.79. Danke, dass du fragst. Jetzt kann ich prahlen mit unnützem Wissen. Warte, da. Daniela Samulski, Annika Mehlhorn, Sarah Pöwe, Britta Steffen, 2009 in Rom. 3:55.79. Dafür müssen die Mädels, haben sich jetzt die vier schnellsten Zeiten, haben sich qualifiziert mit einer 3:58.6, müssen also solide 3 Sekunden schneller schwimmen. Und ich erzähle dir jetzt, wo die herkommen. Die kommen daher, dass Lise Seidel statt einer 1:01 unter 1:00 schwimmt. Da kommt eine Sekunde her. Dann schwimmen wir Zweibahn Brust. Da ist, wo ist er da? Anna mit einer 1:06.9 im Moment geführt. Kann auf jeden Fall eine mittlere 5. Da haben wir schon 2,5 Sekunden eingeholt. Angie mit einer 56,3. Boah, das ist schon sportlich, das wird sie nochmal machen. Und dann ist Linda im Moment in der Addition mit der 54,3 hier dabei. Und ich glaube, irgendeine finden sie, die unter 54 schwimmen kann. Und dann, tada!
Das ist rechnerisch sehr gut untermauert, denke.
Ich habe mich bemüht, nicht ganz so weit aus dem Fenster zu lehnen wie sonst und etwas konservativer.
Und ich habe das mal gemacht. Was ist passiert?
Ja, wir nähern uns. Ich glaube, wir sind jetzt beide auf dem gleichen Level.
Ja. ich hatte eigentlich keinen mehr, aber weil du jetzt so viel über Medaillen und Rekorde gesprochen hast, füge ich noch Maya Tobeen Bronze über 200 Kraul hinzu.
Mhm.
Ja, finde ich schön. Würde mich sehr freuen. Und ich glaube, mit der 1:57.2, die das schon geschwommen ist, da geht noch ein bisschen mehr. Mit einer 56 hoch kannst du schon in die Medaillenränge vorstoßen und das wird sie machen. Ganz toll.
Das wird ganz toll, war ein schöner Satz. Ja, wird es, auf jeden Fall. Damit hast du eigentlich ziemlich gut zusammengefasst, was uns in den kommenden 7 Tagen ab Montag erwarten wird. Es wird toll, auf jeden Fall aus deutscher Sicht. Wenn du jetzt, pass auf, ich gebe dir jetzt einen Werbespot, 1 Minute Zeit, die EM zu verkaufen.
Nein. Ich kann nur schreiben, da kann ich vorher nachdenken, was ich schreibe.
Sind das diese spontanen Sachen immer, na gut, dann möchte ich dich nicht hier von Bus schubsen.
Es wird toll. Ich brauche keine 3 Minuten. Mir reichen 3 Worte. Es wird toll.
Gut. Dem schließe ich mich an. Ich glaube, es wird ganz fantastisch mit vielen tollen Leistungen. Ich hoffe auch, dass das Team als solches in der Präsentation überzeugt, dass man da Sympathieträgerinnen und Sympathieträger hat. Die haben wir nämlich definitiv dabei. Und dass es viele, viele Narrative zu berichten gibt. Das Ganze wirst du bei den Swimsport News machen. Wie ist so eure Berichterstattung geplant?
Ja, es gibt täglich Vorlaufartikel und dann zwei Artikel zu den Finalabschnitten, einmal weiblich, einmal männlich und natürlich tagtäglich den Medaillenspiegel, damit wir auf jeden Fall alle auch einen Überblick haben, wo das deutsche Team so steht. Genau, also sehr viel, sehr intensiv. Wir haben in den letzten Wochen auch einige Interviews geführt mit Leuten aus dem WM-Team. Auch da könnt ihr gerne noch einiges nachlesen, um die Leute ein bisschen besser kennenzulernen, vielleicht auch deren eigene Einschätzung zu hören, wie die Saison bislang so lief, was die Erwartungen sind etc. Also gibt es, glaube ich, auch genug zu entdecken für 7 Tage.
Also auf jeden Fall, es wird reichlich Chlorhaltiges zu lesen und zu sehen geben im Fernsehen. Swimcast meinerseits, wir werden das Ganze wieder auf Social Media aufbereiten für die etwas bildliche Darstellung. Oh Gott, wie sage ich das jetzt am besten? Naja, mehr so lustiges Taschenbuchmäßig. Es gibt mehr Bilder und etwas weniger Text als bei euch. Genau, so wie schon quasi bei der JDM, auch mit Vorläufen und Finals. Und dann werden wir mal dem Ganzen zuschauen, was das EM-Team dort performen wird. Und dann gibt es in der Woche drauf dann die Zusammenfassung. Das gibt's mit Joscha dann erneut. Und dann werde ich mich auch relativ zeitnah hier podcastmäßig in die Sommerpause verabschieden. Steht hier bei dir dann auch noch Sommerpause an, Merle?
Nicht so richtig. Ich renne irgendwie von Arbeit zu Ehrenamt zu anderer Arbeit. Immer ist irgendwas und deswegen so richtig Pause leider nicht.
Aber schwimmerische Pause dann, oder?
Ja, Zwangspause so ein bisschen. Also jetzt selber schwimmen, weil einfach alle Hallen in Berlin geschlossen sind, Freibäder völlig überlaufen sind. Training schwierig. Aber ja, auch für Swimsport News einen kurzen Abstand, Sommerpause. Das gönne auch ich mir mal.
Ist ja auch ganz gut. In der Pause wächst der Muskel, aber vorher schlagen wir uns 7 Tage in Paris um die Ohren. Vielen, vielen Dank für deine Expertise und deine Einschätzung. Klickt alle rein.
Danke, dass ich nochmal meinen Senf dazugeben durfte.
Jederzeit gern. Es war sehr unterhaltsam. Ich hoffe, ihr habt euch auch gut unterhalten gefühlt. Und dann sehen wir uns virtuell gemeinsam vor dem Fernseher und schauen uns an, was da passiert. Vielen Dank, Merle, und gutes Wettkampfen. Viel Erfolg allen da draußen. Ciao.
Ciao.